Herzlich willkommen zum Triathlon Chat 158. Und Nils, wir sagen es eh gleich im Podcast. Happy Birthday, 3 Jahre.
3 Jahre Triathlon Chat.
Genau. 3 Jahre
Gehen wir gleich drauf ein.
Und natürlich über das anfängliche Gelaber über 3 Jahre und noch ein bisschen Family-Updates, Sachen gab es am Anfang, sind wir natürlich zur 73-WM und gekommen und wir haben natürlich unser Podium getippt. Nicht, dass es irgendwer nicht zu Ende hört und dann wieder sagt, ihr habt das Podium nicht getippt.
Also, ich habe über das Frauenfeld gesprochen, genau.
Und über das Frauenfeld gesprochen haben wir auch. Also, rein in die Episode würde ich sagen, nochmal schnell kurz ein Abbieger in die Werbung und dann viel Spaß. Und in der Werbung Nils Kurex, unser Partner. Und ich habe mir neue Radschuhe bestellt und natürlich neue Kurex-Sohlen dafür. Direkt wieder.
Hast mal wieder den Unterschied gemerkt.
Alter, wenn du, also du hast die ja drin und du hast dieses Gefühl, das ist ja dein normales Gefühl, wie du dann einen Radschuh hast. Und ich habe mir die Dinger geholt und natürlich erstmal, weil die noch neu sind, so ziehe ich die erstmal nur auf der Rolle jetzt an. Ich habe heute Morgen die Cleats drunter gemacht und ab Samstag werden die Dinger dann gefahren. Und ich bin halt dann erstmal, du ziehst die an und gucken, passt alles und so, ne, Größe und mach sie zu, wie fühlt sich's an, ist alles gut von der Breite und so weiter, passt perfekt. Aber ich habe mich nicht so 100% wohl gefühlt in den Schuhen. Dachte so, weil ich hatte mir ja schon mal welche bestellt, die zurückgeschickt hatte wieder, weil einfach zu schmal waren. Und jetzt hatte ich wieder das Gefühl, so, ach, irgendwie passen die nicht. Und dann ist mir eingefallen, ach, ich habe ja noch die Sohlen nicht drin. Dann habe ich die rausgeholt, die wirklich kleinen Wabbelsohlen, die halt standardmäßig drin sind. Habe die Kurex geholt, kurz neue. Ich hatte noch ein neues Paar zurechtgeschnitten, dass sie reinpassen. Das geht ja super schnell und easy. Legst die alte Sohle drauf, schneidest drumherum, zack, fertig. Idiotensicher. Reingelegt, angezogen. Muah. Der Schuh passt perfekt. So ein geiles Gefühl. Besser als der Schuh, den ich vorher hatte. Und vorher hätte ich ihn zurückgeschickt.
Hast du die Low Mat oder High?
High. Ich habe High.
Ja.
Die blauen.
Finde ich, macht auch tatsächlich meiner Meinung nach Sinn, auch wenn der Fuß eher so, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, wenn es low ist. Bei mir ist es so, dass ich tatsächlich in den Laufschuhen Mat habe, aber in den Radschuhen High, um halt einfach diesen maximalen Support zu haben, damit der Fuß halt wirklich maximalen Support hat, damit die Kraftübertragung noch ein klein bisschen besser ist und er nicht so durchgedrückt wird. Wie gesagt, beim Laufen ist es was anderes. Bei der Run Pro, da ist das Ganze dynamisch. Beim Radfahren drückt man nur platt von oben nach unten. Klar, man hat auch noch ein bisschen Zug nach hinten ja sogar tatsächlich eher. Aber wenn ihr das selber mal testen wollt, kann man eigentlich einen ganz einfachen Test machen. Ihr könnt einfach mal eure Einlegesohlen aus dem Radschuh, die drin sind, rausholen und dann so eine einbeinige Kniebeuge, richtig tief kommt man meistens nicht, aber einfach mal so gucken, wie tief ihr kommt. Und dann legt ihr die Bike Pro von Kurex darunter und macht dann mal eine einbeinige Kniebeuge. Und da werdet ihr sehen, wie viel stabiler ihr steht, wie viel tiefer ihr auch kommt. Das ist halt einfach wirklich krass. Da merkt man, was das für einen Unterschied ausmacht, wenn man halt einfach einen guten Support im Radschuh drin hat. Also definitiv.
Das muss ich machen, das habe ich noch nicht probiert.
Mach das mal, das ist wirklich krass. Also du hast ja die Sohle noch vom Radschuh, hast du hoffentlich noch nicht weggeschmissen.
Nee.
Legst auf den Boden, machst eine Kniebeuge und danach machst du das Ganze auf der Bike Pro und dann kannst du nächste Woche berichten, wie das war.
Aber ohne Scheiß, wenn ihr wirklich keine Sohlen fahrt, sondern die Standarddinger drin habt, probiert es wirklich mal aus. Es ist so ein krasser Unterschied. Kurex.de/pushinglimits und mit dem Code pushinglimits10, pushinglimits alles groß geschrieben oder Infos in den Shownotes, bekommt ihr nochmal 10% Rabatt bei uns und ja, für mich wieder so, wenn du deinen normalen Radschuh hast und du kennst das Gefühl, du weißt genau, wie es anfühlt, und wenn du eine neue hast und du steigst rein und sagst, ja, irgendwie passen die aber irgendwie auch nicht so richtig, bis du dann realisierst, die Sohle fehlt, da merkst du erstmal wieder, was das auch für ein Unterschied ist und dass die einfach dazugehört. Also, check das aus, kurex.de/pushinglimits und jetzt hier rein in den Podcast.
So, Nicky Boy, du hast ja meinen Geburtstag verplant. Ist ja auch überhaupt gar nicht schlimm. So sind wir halt, muss man ganz einfach sagen. Was aber wirklich hart ist, ist, dass wir sogar den dritten Geburtstag vom Triathlon-Chat verplant haben.
Ich war letzte Woche so aufgeregt.
Ich war mir relativ sicher tatsächlich, dass wir Anfang November die erste Episode aufgenommen haben. Und habe dann irgendwann letzte Woche geguckt und habe gesagt, wie machen wir das dann? Nächste Woche ist dann ja so ein dreijähriges Jubiläum. Und nehmen halt einfach jetzt seit 3 Jahren... Das sind ja 156 Wochen ohne Unterbrechung. treffen krass, wir uns am,
das ist krass.
Das ist schon heftig. Vor allem wir beide Hi-O-Pies. Ohne Unterbrechung.
Es funktioniert auch nur, weil wir so Hi-O-Pies sind, Nils. Weil das, genau, ist, das, so, das ist dann so, wenn es mal irgendwer verpeilt oder irgendwas drin ist, dann geht halt auch immer noch heute Abend um 22 Uhr, morgen früh um 7 oder so kurz vor Ladenschluss, bevor der Podcast
oder auch morgens
raus
früh.
Muss. Ja, ja, genau. Es ist, irgendwo kriegt man es dann immer noch. Hat man noch
wenn ein Hi-O-Pie sich auf den anderen Hi-O-Pie verlässt, dann funktioniert es.
Genau.
Das ist die Gleichung. Auf jeden Fall haben wir es wirklich verplant. Wir haben tatsächlich die allererste Episode, der allererste Triathlon-Chat war am 28. Oktober.
Oh,
da haben wir den allerersten Triathlon-Chat aufgenommen.
Letzte Woche wäre es gewesen.
2023. Fand ich ganz spannend. Und dann habe ich so überlegt, das ist ja eigentlich auch total witzig. Da haben wir, glaube ich, gestern oder vorgestern drüber geredet, dass wir den ja eigentlich, wollten wir den Triathlon-Chat Triathlon-Studio nennen.
Ja.
Das weiß ich nämlich noch ganz genau. Wir saßen hier in Hamburg in der Hegestraße im Café und haben überlegt, wie nennen wir das Ganze. Flo war noch dabei, Flo Kienle. Und dann kam Anna noch dazu und dann hatten wir das schon Triathlon-Chat? Ich weiß gar nicht. Nee, hatten wir irgendwie.
Nee, es war das Triathlon-Gelaber, was ich vorher mit Bocky hatte.
Hast genau, gesagt,
nee, Gelaber will ich nicht. Und dann genau, haben wir
hab
so,
ja,
Studio wäre geil. Und dann eine Woche später kam Bocky mit seinem Podcast raus, hat den Triathlon-Studio genannt. Dann war die Idee besetzt.
Und wir sind darauf gekommen, nämlich über das aktuelle Sportstudio. Da meinte genau. Anna nämlich so von wegen, ja, mach doch irgendwie so Sportschau oder Sportstudio. Und dann meinte Flo, glaube ich, der alte Werber, Triathlon-Studio. Das wär's doch. Und wir beide Feuer und Flamme, geil. Das Ding heißt Triathlon-Studio. Und dann hat, glaube ich, 3 oder 4 Tage später Bocky
ja, das war wirklich so wirklich, also super lustig. Es war,
und dann habe ich ja noch gesagt, Nicky Boy, ihr habt doch drüber geredet, jetzt hat er uns die Idee geklaut. Und du so, nein, da habe ich nicht drüber geredet. Und ich gesagt, nein, komm, das kann doch nicht sein, das gibt's doch nicht, dass innerhalb von einer Woche alle auf die gleiche Idee kommen und er jetzt sein Triathlon-Studio nennt. Der hat uns gehackt, der hat uns abgehört. Das wollte ich ihn eigentlich auch fragen. Ja, und so wurde es dann kein Triathlon-Studio, sondern Triathlon-Chat. Jetzt tatsächlich schon seit 3 Jahren ohne Unterbrechung.
Jetzt können wir es wieder Triathlon-Studio nennen, der Name ist frei.
Triathlon-Chat ist jetzt so festgefahren. Und ich weiß auch gar nicht, ob Triathlon-Studio, ist das positiv, negativ behaftet? Also Bocky hat natürlich einen super, super guten Job gemacht, aber für Konstanz steht das nicht. Nee, ja, lass stimmt. uns das
dann
weiter. Triathlon-Chat. Ist halt
wir bleiben dabei, das Job seit 3 Jahren so gut.
Genau, genau. Und dann habe ich überlegt tatsächlich, was so die absurdeste Aufnahmelocation war.
Ja, da haben wir schon oft drüber gesprochen, ja.
Genau, und du sagst, bei dir war es einfach auf dem Weg zu Freds Junggesellenabschied auf der Autobahn mit Strati.
Beim Fahren,
oder?
Ja, also 100%, das war das Wildeste überhaupt. Auf der Autobahn, auf dem Beifahrersitz, Laptop aufgeklappt und mit dem iPhone, genau, Hotspot, auf den Laptop, dann in Call mit Nils. Und dann habe ich aber, weil natürlich das Wi-Fi nicht 100% stabil war, habe ich dann noch mit einem externen Rekorder extra aufgenommen, dass halt ich diese Tonspur auf jeden Fall safe habe. Das war halt das Wildeste.
Stimmt. Also aus meiner Sicht war tatsächlich, ich fand es am amüsantesten, als ihr im Skiurlaub wart.
Ja, ja, es und so kalt war.
Und die ganze Family in den Räumen verteilt war und du dann halt tatsächlich auf dem Balkon aufgenommen hast im Januar und du dann schon so relativ dick eingepackt warst und das war halt wirklich so dieses klassische Bild aus den Bergen, halt dieser Holzbalkon und du dann so meintest, ja, müssen wir mal gucken, wie lange das gut geht, das wird schon kalt und du wurdest immer stiller. Irgendwann hat Jana dann von innen noch so eine zusätzliche Decke rausgereicht. Und irgendwann war das dann wirklich ein Monolog meinerseits. Ich meine, das kommt öfter mal vor, aber dann hast du gesagt, ich kann nicht mehr. Und da hattet ihr, glaube ich, mittlerweile -12 Grad oder so.
Ja, -10, -12, irgendwie so war es, glaube ich. Ich muss mir selber nochmal anhören. Es war auf jeden Fall schweinekalt. Da gebe ich dir recht, das war auch eine gute Erinnerung.
Das war mein Favorit und meine Favorit-Location war, als wir im Urlaub
in dem Fiat 500.
In Süditalien, ja. auf diesem Parkplatz mit LTE, wo ich wirklich dachte, mit diesem aufgeklappten Laptop, irgendwann stehen die Carabinieri vor der Tür, weil die
komplett
denken, irgendwelche Geldwäsche oder Drogen oder irgendwie sowas. Da habe ich auch gedacht, das darf auch keiner sehen, weil wir hatten halt absolut keinen Netzempfang und nur an dieser Stelle war LTE. Und das war wirklich skurril, weil es halt einfach stockdunkel war. Auch da wieder haben wir uns verabredet, wahrscheinlich um 21 Uhr und haben bis 23 Uhr aufgenommen oder so. Also schon wirklich, wirklich wild irgendwie. Und dann, klar, was natürlich immer Highlights waren, waren tatsächlich die Live-Podcasts. Also die waren halt auch richtig, richtig cool, muss ich sagen. Wobei mir da, glaube ich, tatsächlich am besten der gefallen hat, ich glaube, das war das erste Jahr in Rot, was wir auf dem Erdinger Stand gemeinsam mit Erdinger gemacht haben. Aber Fritz noch da, Ruben war da, ich glaube, Wenke war dabei,
ja.
Frommi kam, glaube ich, auch noch. Und das hat extra...
Das war so ein schönes einfach, Chaos, so ungeplant.
Genau, ja. Auch richtig schlechtes Wetter. Und das war so eine super coole Live-Geschichte, die echt Spaß gemacht hat.
2022, also, da weiß ich noch, dass... Alter, war ich aufgeregt. Also das war so...
Oh. Du bist auch gestartet, stimmt.
Ja, ja, das war doch Project. Stimmt. Das war Project.
Stimmt, stimmt.
Da war ich scheiße aufgeregt.
Eieiei,
und dann stimmt. Dieser Podcast und dann Wenk hat auch noch so wirklich 2, 3 richtig gute Fragen gestellt, wo du dann so drüber nachdenkst und dass das diese Aufregung nicht besser nicht besser
aber das
wird.
War aber noch nicht, aber Nicky Boy, das war noch nicht Triathlon Chat. Weil den Triathlon Chat begonnen haben wir im Oktober 22.
Stimmt, ja, ja, genau. Aber das war trotzdem dieser Live-Podcast. Da warst du.
Ja, aber das war dann.
Da war schon klar, dass wir zwei den Podcast weitermachen. Deswegen habe ich dich da schon.
Nee. Du hast mich überfallen im August im Urlaub, das weiß ich noch. Da waren wir im August im Allgäu.
Dann war es das Jahr nach.
Ich glaube, das war das Jahr danach. Ich glaube,
nee, du hast mich. Nein, das war 22. Du warst dabei, weil du mein Coach warst. Wir zwei Deppen.
Ja, genau. Deswegen war ich dabei.
Wir zwei Deppen.
Das wusste ich.
Ja, aber das war das. Das war das Jahr. Das war 22.
Ja, das hat richtig Spaß gemacht. Das war cool. Aber dann war es gar kein Triathlon-Chat. Guck mal.
Nee, es war gar kein Triathlon-Chat. Das war noch Pre-Triathlon-Chat.
Gut, jetzt sind wir also über 3 Jahre alt.
Jetzt sind wir 3 Jahre alt. Krass, wie schnell, die Kleinen groß werden.
Absolut. Also ich würde jetzt auch sagen, so langsam so sollten wir trocken sein. Windeln können jetzt mal weggelassen werden. Das sollten wir jetzt hinkriegen.
Ist es ab 3 so? Wir versuchen ja. Jetzt. Frieda ist ja jetzt gerade 2 geworden und wir lassen die immer mal weg.
Ja, ich glaube, bei Mädels geht es auch schneller. Mädels reden auch schneller und ich glaube, Mädels sind einfach weiter. Ich weiß nicht, ob es ans Lebensende so ist.
Wir versuchen es immer. Das sehen doch schon aus. Also ich weiß
aber
nicht.
2 ist auch echt schon, das ist, glaube ich, früh.
Ja?
Ich glaube, 3 ist so der Stichtag, wo man sagt, da sollte es langsam funktionieren. Ich weiß
ja, okay,
nicht.
Dann kann ich ja entspannt sein noch. Ist gut.
Ich bin jetzt nicht so der...
Jetzt unterhalten sich wieder 2 über Themen, die sie absolut keine Ahnung haben.
Ja, gut,
und alle, die wirklich Ahnung haben, lachen sich jetzt wieder kaputt.
Da habe ich immerhin Vorsprung.
Ja, ja, du hast Vorsprung, deswegen frage ich ja.
Schon, da kann ich dir schon gute Tipps geben. Und ich würde sagen, aus meiner Erinnerung, dass so 3 Jahre war, glaube ich, so das, wo man gesagt hat, bis 3 sollten die dann eigentlich trocken sein, nee, windelfrei sein, stubenrein sein. Ich weiß gar nicht,
stubenrein finde ich gut. Stubenrein. Wir sagen stubenrein. Bis 3 sollen die, wenn die ohne Windel rumlaufen, sollten sie nicht mehr in die Ecke scheißen.
Genau. Und wenn, dann sollten sie es wegmachen.
Ja.
Ja, herrlich.
Sehr gut. So, an dem Status sind wir jetzt also angekommen. Wir sind stubenrein. Und ich glaube, wir müssen nochmal 2, 3 kurze Abstecher zu letzter Woche machen, weil das
gab
sehr, sehr viel Feedback. Ich habe auf jeden Fall, ich sag so, Nils, ich sag's dir, wie es ist. Dieses meiste Feedback habe ich nicht zum Training bekommen, sondern die Nachfrage, wann Sean das Schaf als T-Shirt endlich rauskommt und wo das bleibt. Weil passenderweise diese Woche eine Abfrage gemacht haben, so, wir haben neues Shirt-Design, welches Design findet ihr cooler? Und alle darauf nur, wo ist Sean? So, also das war mit Abstand die häufigste Nachfrage diese Woche. Das heißt, da haben wir einen guten Nerv getroffen, das Trainingsschaf Sean. Außer einer, der hat nochmal in den Kommentaren klargestellt, dass eigentlich das mit Sean nicht scharf, mit Sean das Schaf nicht passt, weil es das remittente Schaf ist.
Das stimmt, dass ich nichts sagen lässt.
Dass ich nichts sagen lässt und macht, was es will.
Ja, das stimmt. Ja gut, so genau in diesen Geschichten und so viel zu Erziehungswissenschaften und dass wir die perfekten Eltern sind. Also so genau habe ich Sean das Schaf immer gar nicht geguckt. Ich fand es ehrlich gesagt auch nicht so richtig gut. Aber
das ist ja, muss man doch auch mal ehrlich sein. Wenn du ein Kind vor dem Fernseher packst, dann sitzt dich ja nicht neben, guckst du das mit an, sondern das ist doch wirklich, wenn du halt es nicht anders geht. Du musst das Kind parken und dann ist der Fernseher die letzte Wahl, oder? Also wir haben es natürlich, klar. Die kleine ist 2 noch nicht. Ist, dass wir die irgendwo vom Fernseher parken, sondern versuchen halt Fernsehen komplett zu vermeiden noch. Ab wann geht denn das los?
Du hast, du hast schon einige Episoden erlebt, wo ich alleine mit Caspi war.
Ja, voll.
Für die Chataufnahme irgendwas gucken durfte.
Voll. Genau so. Ist, dafür ist schon das Schaf.
Augen um 21. Nee, schon, das Schaf reicht dann nicht mehr. Da, ah, okay. Müssen, da müssen dann. Nee, das ist ja das Coole, dass nachher, also ich weiß gar nicht. Also wir sind da ja auch oder versuchen da auch tatsächlich eher. Ja, was ist man da? Ist man da modern oder ist man da spießig oder was auch immer? Also wir versuchen die Screenzeit wirklich sehr gering zu halten. Also Filme, das hat echt gedauert, bis er dann irgendwann mal einen Film gucken durfte. Aber jetzt mittlerweile ist es halt, also letztens hat er zum Beispiel Minions geguckt und das ist halt geil. Da lachst du dich halt selber total tot, ne? Das ist schon, oder er hat auch schon die erste 2 Folgen von Harry Potter gesehen,
oh,
die tatsächlich
geil.
Auch schon ab 6 sind und auch schon drei Episoden jetzt sogar schon von Star Wars. Da gibt es auch
3 Episoden. Kannst du ja jetzt langsam kannst du mitgucken.
Voll, nein, das ist mega.
Okay, 6, 7,
das,
dann, das ist,
und das ist halt
Alter.
Richtig. Und das
Frieda,
ist halt
beeil
richtig,
dich.
Das ist halt richtig, richtig fies, wenn du dann wirklich ihn in Anführungsstrichen, wenn du sagst, okay, du darfst was gucken, weil du halt irgendwie einen Podcast aufnehmen musst oder was weiß ich was. Und du willst aber eigentlich selber mitgucken. Weil ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Star Wars geguckt habe. Oder tatsächlich, Harry Potter habe ich noch nie gesehen.
Wirklich?
Ich habe noch nie, also Harry Potter war, bin halt so diese Herr-der-Ringe-Generation.
Ja.
Und Harry Potter ist wirklich komplett an mir vorbeigegangen.
Ja, cool, ist voll meine Generation, ne? Also mit den Büchern und
halt,
alles.
Das sind halt einfach diese 10, 11 Jahre Unterschied zwischen uns. Und das ist dann schon auch cool, wenn du dann halt einfach auch das erste Mal gemeinsam mit deinem Sohn oder deiner Tochter dann halt Harry Potter guckst und das halt noch nie gesehen hast.
Geil.
So, also das
musst du jetzt machen.
Ja, da würde ich tatsächlich sagen, dass wahrscheinlich so 6, 7 ist so das Alter, wo die dann anfangen, Filme zu gucken, die halt einfach Bock machen. Ich habe mich auch nie für Fußball interessiert und mittlerweile muss ich mir halt, ich habe die Kicker-App auf dem Telefon seit 1,5 Jahren. Das hätte ich auch nie für möglich gehalten, also so viel dazu.
Weil Caspi Ergebnisse wissen will, oder was?
Nein, der weiß alles. Der sagt dir, wer welches Tor geschossen hat, in welcher Minute.
Krass.
Und welche Mannschaft wie viele Punkte hat und sowas alles. Der hat richtig Bock auf Fußball. Aber Gott sei Dank hat er am meisten Bock zu spielen.
Ah, geil.
Also er ist halt auch ein Aktiver. Also er ist, spielt total gerne und hat richtig, richtig Bock darauf. Deswegen, man muss immer aufpassen, was man seinen Kindern wünscht, weil eigentlich haben Anna und ich gesagt, boah, es kann alles machen, nur kein Fußball.
Zack,
jetzt,
Fußball,
jetzt stehe ich halt
drei bis viermal
pro Woche stehe ich jetzt am Spielfeldrand und bin dann auch teilweise tatsächlich, habe ich mich auch schon erwischt, dass ich einer dieser Väter bin, die du nie sein willst, dass du irgendwie deine Rufe zwischenrufst. Ja, wirklich, wenn der halt voll gegrätscht wird von irgendwie so einem Typen, deren Kopf größer ist und der Schiedsrichter, die haben ja auch noch keine Schiedsrichter, also das ist ja dann, die machen das ja selber noch, aber wenn dann auch der Trainer nichts sagt und dann, also 1, 2 Mal habe ich da echt schon total unangenehm so prollig dazwischen gerufen. Das ist dann natürlich nicht so gut, aber mittlerweile habe ich mich da im Griff.
Geil.
Das Schlimmste, was ich
gut,
mal
dass
das,
ich, dass
das, das, das ja? Schlimmste, was ich mal gesagt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf.
Ja,
wir
doch.
Wahrscheinlich wieder
doch.
Tierisch gedisst werden.
Ist egal.
Mit so einem Papa, Eddie, der ist halt auch so total, also sein Sohn ist auch voll begeistert und er spielt selber aber auch Fußball und das ist halt immer ganz cool, weil ich habe auch echt keine Ahnung vom Fußball. Und dann erklärt er mir dann immer alles und dann stand ich da und dann haben sie echt eine richtig gute Partie gespielt und waren dann aber so ein bisschen müde, die anderen waren besser. Und dann ist mir so rausgerutscht, oh Eddie, ich glaube, die müssen mehr über den Kampf kommen. Und da hat er mich angeguckt, Nils, die sind 7. Ich so, ach, ja, du hast recht, aber ich habe halt damals Handball, da sind wir auch, dabei waren so eine kämpferische Truppe. Und da hat er mich so völlig entsetzt angeguckt. Und er weiß, Gott sei Dank, ich weiß gar nicht, ob er zu dem Zeitpunkt schon wusste, was ich beruflich mache. Also er wusste das dann schon einzuschätzen.
Ja.
Aber ich glaube, die Eltern, die daneben standen, die haben wahrscheinlich gedacht, um Gottes Willen, was ist das für ein Typ? So ein über-ehrgeiziger Vater.
Geil wäre, wenn daneben irgendwie so das Kontraprogramm gewesen wäre, so, oh, nee, lass uns bitte keine Tore zählen. Und dann nee, Görke
genau,
daneben, der da, die müssen, härter, schneller, weiter, los, strengt euch an. Ihr liegt vorne.
Aber das ist halt tatsächlich so. Ich habe ja früher, habe ich ja, glaube ich, schon oft erzählt, dass ich halt früher Handball gespielt habe und auch relativ erfolgreich, bis ich halt realisiert habe, dass ich zu klein war. Also habe halt in der Hamburger Landesauswahl gespielt. Und das ist halt einfach wirklich dann, also wenn du diesen Sport lebst, und das ist ja klar, ist Triathlon jetzt so mein Job und das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Aber ich finde, Sport, das Faszinierende ist ja einfach so diese Emotionen und du stehst dann da an diesem Spielfeldrand und siehst halt deinen Sohn, der halt auch irgendwie, und da hat er halt der hat echt so eine coole Mentalität, weil der hat immer alles gibt. Der kennt nur an oder aus beim Sport. Und das ist natürlich total toll, wenn du das selber auch so empfindest. Und dann stehst du da und dann bist du ja wirklich sofort wieder dieser 10, 12, 13 Jahre alter Jugendliche, der halt immer Vollgas gegeben hat. Und das finde ich total faszinierend. Das ist so, was wir auch schon oft gesagt haben. Keine Ahnung, Matschfuß, wir cruisen nur und dann geht's los. Und natürlich cruisst du nicht nur, natürlich fährst du vorne mit. Oder du machst irgendeinen Dorflauf, hast eine Startnummer am Leib und willst wieder Vollgas laufen. Also das ist, ich glaube, das wird man auch nie los. Und das ist ja irgendwie total toll. Aber es ist halt, wenn du das dann als Vater siehst und dann hast du wirklich diese Kinder, die dann irgendwie auf dem Spielfeld stehen und popeln und so in die Luft gucken. Und du denkst, sag mal, der spielt doch gerade Fußball, der kann doch jetzt nicht popeln und in die Luft gucken, der muss ja jetzt Vollgas geben. Aber das ist ja dein eigener Anspruch, den du an dich hast und den du auf gar keinen Fall auf dein Kind projizieren sollst. Aber ich bin dann halt sofort wieder dieser kleine Junge, der früher Handball gespielt hat und der halt einfach Vollgas gegeben hat. Weil zum Teil auch gerade bei im Winter in den Hallenturnieren sind das dann ja hier in Hamburg wirklich die Hallen, in denen ich halt auch Handball gespielt habe.
Ah, geil, so. Ja, gut, klar.
Das ist dann wirklich,
da riechst du die Luft wieder und da wird im Hirn ein Schalter umgeknickt.
Das ist so, als wenn du jetzt mit Frieda in 5 Jahren oder in 6 Jahren in den Schwimmhallen bist, wo du deine Wettkämpfe geschwommen bist.
Ja.
Weißt du so, das ist...
In Recklinghausen.
Recklinghausen, genau. Und da muss man natürlich, da musst du dich natürlich total zusammenreißen und musst dich maximal zurücknehmen. Also das ist ja das Ding der Kinder. Ich finde das immer wichtig, dass man die supportet, aber dass man die halt in keine Richtung drängt. Also die sollen halt das machen, was denen Spaß macht. Aber ich finde das halt so faszinierend, was Sport dann halt einfach für eine Faszination ausübt, dass du sofort wieder 40 Jahre jünger bist und dich dann auch wirklich auch noch daran erinnerst. Also ich erinnere mich dann auf einmal wirklich an Spiele, die dann wieder hervorkommen und an Situationen, an irgendwelche 7 Meter werfen oder so. Das ist total krass einfach, was dann halt durch dein eigenes Kind wieder ausgelöst wird. Und das ist natürlich, super, super spannend und es ist schon irgendwie cool.
Also, geil. Jupp. Wichtigste Frage, macht Caspi noch mit die Auftaktläufe? Haben wir lange nicht mehr drüber gesprochen.
Oh, wir haben ja den ersten Lauf tatsächlich, da hat er mich auch echt ein bisschen gebrochen. Meinen ersten Lauf nach Berlin habe ich mit ihm zusammen gemacht. Und da sind wir 6 Kilometer und er ist die ganze Zeit vorgelaufen. Ich bin so 5,15er Schnitt gerannt, 5,20 und er ist immer vorgerannt. Ich so, Caspi, lass mal ein bisschen langsamer. Und er dann so neben Papi kommen und dann sind wir nachher tatsächlich, wir hatten 7 Kilometer im 5,02er Schnitt. Also ich hatte
5,02er
Schnitt und er, ja.
Krass.
Ich glaub tatsächlich, dass geil. Er da auch echt, echt talentiert ist. Aber wie gesagt, er hat halt Bock, Fußball zu spielen. Und
das ist ja für Fußball nicht verkehrt.
Nee, nein, überhaupt nicht, gar nicht. Überhaupt nicht. Ich denke halt immer so ein klein bisschen an Fred. Fred hat ja auch, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, Fred hat dann schon mit 8 hat er schon angefangen mit Triathlon, oder?
Ja, du musst den halt. Du musst den halt mitnehmen, einfach einmal.
Der soll machen. Der soll
du musst
machen,
ihn mitnehmen, nach wie Fred mitgenommen wurde. Rot und dann macht er da hier Challenge for Kids und Iron Kids und so starten. Und
nee,
dann,
ach.
Nein, lass ihn Fußball zocken, ist saugeil. Nils, total, wir müssen rüber switchen. Es steht am Wochenende was an, habe ich gehört.
Hast du gehört? Habe ich dir heute Morgen gesagt?
Genau.
Hast du die Zeit genutzt, dich zu informieren?
Nein.
wir hatten ja wirklich einen ganz guten Aufhänger, dass das Rennen an 2 Tagen stattfindet.
Stimmt. Oh, das hatte ich schon wieder vergessen. Das habe ich schon wieder vergessen. Super gut.
Weil meine Athleten mich vor ein paar Wochen verwirrt haben, weil bei einigen Athleten stand halt das Rennen am Samstag und bei anderen am Sonntag. Und irgendwann habe ich dann halt geschnallt, oh, bei allen Frauen steht das Rennen am Samstag, bei den Männern steht das Rennen am Sonntag. Also werden das wohl 2 unterschiedliche Austragungstage sein, wie es ja auf Hawaii auch schon mal der Donnerstag und der Samstag war. Und das ist natürlich, ich glaube, letztes Jahr war es in Taupo auch so, dass am Samstag das Frauenrennen war und am Sonntag das Männerrennen. Ich weiß es gar nicht genau. Ich meine aber ja. Und das ist natürlich schon Deluxe, ne? Wenn du halt einfach, wenn wirklich einfach die Frauen einen Tag ihre Bühne haben und am nächsten Tag die Männer einen Tag ihre Bühne haben.
Ja, und das an einem Spot zusammen, wo trotzdem die Medien vorher an einen Platz kommen können und
voll.
Alle abgrasen, absolut. Mega gut.
Genau. Ja. Und das ist auch Leo. Leo ist die einzige Athletin tatsächlich dieses Jahr, die beides macht. Die hat tatsächlich, ist auf Hawaii gestartet und macht jetzt auch nochmal Bayer. Und die war von Hawaii so ein bisschen jetzt nicht enttäuscht, aber sie meint, der Vibe, sie ist auch noch relativ neu in dem Sport. Und sie meint, sie hat sich den Vibe halt einfach komplett anders vorgestellt auf Hawaii. Sie fand das schon cool, das war auch ein magischer Platz und das Rennen war natürlich auch für sie super faszinierend. Aber sie hat gesagt, so diese ganze Stimmung vorher und hinterher, das war eher so ein bisschen ernüchternd. Und sie hat mir gestern geschrieben und hat halt gesagt, Marbella ist halt einfach ein komplett anderer Vibe. So, das ist, muss wirklich, und ich glaube, hast, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber du hast relativ wenig gesehen. Die Race Venue, das war ja schon letzte Woche aufgebaut. Also sie haben wirklich schon eine Woche vorher waren schon die Zelte und die Wechselzone aufgebaut. Und das ist natürlich schon cool, wenn du da irgendwie eine Woche vor dem Rennen dann da angereist kommst und einfach schon alles fertig ist. Du halt einfach weißt, echt, in einer Woche geht's hier los. Es war sehr tricky, die Strecke abzufahren aufgrund des Verkehrs. Also die Strecke, die hat's echt in sich, die Radstrecke. Also das wird, glaube ich, ein richtig, richtig spannendes und richtig cooles Rennen am Samstag werden, wo extrem viele überziehen werden auf dem Rad. Also ich glaube, da werden wirklich ganz, ganz viele Hops gehen nach dem Radfahren.
Hast du das Video gesehen von Blumenfeld? Wie er da den Berg hochfährt?
Nee.
Alter, der hat einen Blick drauf.
Ja, ich glaube auch.
Als wenn er da wen vor sich jagt, den er töten will. So, das war, der ist da hochgezogen. Der hatte einen Druck auf der Pedale. Ich glaube, der ist nach... Also, it hurts more to lose. Und dritter Platz, ja, Nizza, gut, war für ihn definitiv lose, lose, lose. Ich glaube, der ist richtig on fire, der Typ.
Also für mich ist er ja auch ganz klar der Favorit Nummer 1. Also genau, was du gesagt hast. Also der ist, hast du den Podcast gehört? Den Santara-Podcast heißt der, glaube ich. Von den drei Jungs. Wo er gesagt hat, dass Gustav so angespitzt war, kurz nach Nizza, dass er unbedingt sofort wieder in die Höhe wollte und sich richtig, richtig gut vorbereiten wollte. Und er und Kaspar Stornes waren eher so, oh nee, komm, lass uns noch hier ein, zwei Wochen in Bergen bleiben und hier trainieren und wir können dann ja nochmal vielleicht irgendwie so zwei Wochen in die Höhe fahren, aber jetzt schon. Und Gustav war halt maximals angespitzt. Der war halt so motiviert von seinem zweiten Platz und auch vielleicht auch von dem taktischen Fehler, dass er zu früh zu viel Gas gegeben hat. Aber du hast halt, der war richtig, richtig heiß. Und dann haben wir halt, was finde ich auch ganz viel über diese Gruppe aussagt, dann haben halt Blumi und Kaspar Stornes gesagt, okay, komm, geben wir Gustav seinen Willen, fahren wir zusammen in die Höhe.
Sierra Nevada.
Wie cool ist das? Und dann sind sie halt in die Sierra Nevada. Und Gustav Iden hat in den ersten Einheiten ein Feuerwerk nach dem anderen abgefackelt. Und irgendwie ab der vierten Key-Session ging es dann bei ihm steil bergab. Und bei den anderen beiden ging es dann halt linear bergauf. Und ist es aber wohl so gewesen, dass jetzt am Ende Gustav Iden tatsächlich wohl noch so ein bisschen das Ruder umbekommen hat. Ich denke tatsächlich, dass Kaspar Stornes so ein bisschen, das ist ja immer so, wenn du dann Hawaii gewinnst oder Nizza gewinnst, Weltmeister auf der Ironman-Distanz wirst, dass danach der Pressetrubel einfach sehr, sehr groß ist und man das natürlich auch total gerne mitnimmt. Ich meine, das ist, glaube ich, der hart erarbeiteteste Trubel, den man haben kann. Vielleicht ist Olympiasieger noch krasser, aber ich glaube, im Triathlonsport sind das so die beiden Sachen, die dich halt unsterblich machen. Und ich glaube, dass Kaspar Stornes einfach auch, ja, jetzt nicht durch ist im Sinne von, dass der nicht mehr fit ist. Der ist natürlich super fit. Aber ich glaube, das wird halt einfach ganz, ganz, ganz schwer, nach so einem Sieg nochmal das Momentum hochzubringen. Und ich glaube, KB, alter Schwede, der, wie du halt sagst, der ist, muss ich mir nochmal angucken. Also der ist, glaube ich, so angespitzt. Und ich glaube auch tatsächlich, an dem wird kein Weg vorbeigehen. Weil wenn du dir auch anschaust, was er dieses Jahr gerade läuferisch auf der 70-3-Distanz gezeigt hat. In Oceanside hatte er den Platten. Da ist er, glaube ich, was ist er da gerannt? Da sieht man. sieht nach Bergzeitfahren aus.
Ja, ich zeige jetzt gerade das Video hier live. Also der hat einfach richtig Druck auf der Kette in ihre, der zieht da hoch und er hat keine Sonnenbrille auf, deswegen kann man ihm ins Gesicht schauen. Und für mich sieht er einfach aus wie der Terminator, wie der hoch. Das wird krass. Ja.
Das wird krass. Und ich glaube tatsächlich, also läuferisch, wie gesagt, in Oceanside ist er unfassbar stark gelaufen. In Aix-en-Provence ist er auch unglaublich stark gelaufen.
Ja. Ja, also Kaspar Stornes hat ja gesagt, 1:07 glaubt er, muss man laufen. Ja. Oder unter 1:07.
Wobei auch das krass ist, wenn du dir überlegst, dass Frodo, als er 70-3 Weltmeister geworden ist, dieses legendäre Rennen mit 1:06. Brown Lee und 1:06 und Javier Gomez. Und da hat er noch
nicht. Ja, aber eine 66 ist so schnell. Wo soll es denn hingehen?
Ohne Wunderschuhe, ne?
Ja, ja.
Also das ist schon crazy.
Das ist super schnell. Und klar, also Marbella ist natürlich die Radstrecke nochmal sehr, sehr hart.
Ja, ja.
Also das wird auch noch ein bisschen was langsamer machen, nein, vielleicht.
Das ist ja auch immer, aber ich wollte damit einfach nur nochmal klar machen, auch was der Goat für ein Goat war. Also jetzt geht natürlich die Diskussion, war ist er der Goat oder nicht, aber das ist schon, also auch Frodo, und ich meine nicht ohne Grund, wann hat er KB geschlagen? 2 Jahre ist es jetzt, glaube ich, her, dass er ihn bei der T100 noch geschlagen hat, als es noch nicht, doch, T100 hieß es schon immer. Oder war es PTO Open? Ich weiß es nicht genau, ist auch egal. Aber ich glaube tatsächlich, dass, ich kann mir vorstellen, dass er da auch wieder so eine 66 lang zimmert, wobei die Laufstrecke tatsächlich jetzt nicht so wahnsinnig schnell sein soll. Das ist auch das, was Jakob mir schon geschrieben hat. Er hat gestern seine Vorbelastung gelaufen und das ist halt so dieser Sandweg. Ich habe tatsächlich eins meiner allerletzten Profirennen, war die Challenge Marbella. Mm. 2011 oder 2012. Und da weiß ich noch, wenn das die ähnliche Laufstrecke ist und wahrscheinlich, wenn es flach ist, gibt es da nur die Promenade. Und das ist halt dieser klassische Sandweg, so ein bisschen wie Rot. Weißt du, wie Rot am Kanal.
Ja.
Ohne den Mittelstreifen, aber so ist es, glaube ich, ein klein bisschen. Und das ist natürlich jetzt, wenn du wirklich, ich meine, die rennen halt einfach eine 3-10er Pace, ne? Das ist halt einfach 3-10 pro Kilometer, das ist halt einfach 19 km/h. Und bei 19 km/h macht es schon einen Unterschied, ob du auf Asphalt läufst oder halt, ob du auf dem Sandboden läufst. Das macht dann schon ganz schnell.
Kann ich nicht mitreden, aber ja, wahrscheinlich schon. Und in der zweiten Episode Whoop, unser Presenter Nils. Und ich habe was beobachtet bei mir. Ich bin ja jetzt 2 Wochen wieder im, wirklich, ich mache alles, was im Pushing Limits Club steht, respektive ich mache alles, was Nils Görke mir sagt. Oh, das wäre mal eine gute Hook. Da habe ich morgen schon mal wieder eine Hook für mein Reel, was ich jetzt versuche täglich zu machen. Mal gucken, wie lange ich es durchhalte. Das Training will ich sehr lange durchhalten, weil ich wirklich Bock habe, mir es echt Spaß macht. Und dieses wirklich nicht nur strukturierte Training, sondern auch geplant aufbauende Training mit erstmal nicht zu viel Load, nicht zu viel überladen. Ich merke gerade, wie gut mir das tut. Nicht nur, weil ich Bock habe und jede Einheit Spaß macht, sondern ich habe was ganz Spannendes bei mir in der Whoop-App entdeckt. Und zwar, dass meine HRV, seitdem ich jetzt wirklich kontinuierlich nach Plan trainiere und wirklich nicht dann nochmal so, hier, nochmal bocken, das Wetter ist gut, ich fahre nochmal einen Huni auf dem Rad oder schenke mir ein zu viel ein für mein Fitnesslevel oder gehe nochmal laufen und laufe dann doch einfach schneller, als die Vorgaben es eigentlich sagen würden, sondern schenke mir da nochmal einen mehr ein. Seitdem ist meine HRV jetzt von, also die war ja im April, Mai, wo ich dann auch auf Malle gefahren bin, wo ich ja eine richtig gute Form hatte um Bonn und so rum, war die schon für meine Verhältnisse relativ gut, so stabil über 60 immer, zwischen 60 und 70. Und jetzt, wo ich wieder all over the place trainiert habe, ist sie wieder schön runtergeballert auf 38 bis 43, sage ich jetzt mal, so hat sie sich eingependelt. Ist ja immer super individuell, die Zahlen, ne? Also ihr könnt viel, viel höher liegen, ihr könnt viel, viel geringer liegen. Das ist wirklich nur auf seine Zahlen schauen, das ist ganz wichtig. Aber das Ding ist jetzt wieder innerhalb von 2 Wochen stabil auf über 60 gegangen.
Ja, das ist faszinierend und gerade auch, was du gesagt hast, bei mir war das Gegenteil der Fall. Dadurch, dass ich ja 2 Wochen wirklich überhaupt keinen Sport machen konnte mit der Rippe, ist die dann runtergerutscht auf, weiß ich nicht, ich glaube teilweise 25, 28. Bei mir war es so, dass ich in der Marathonvorbereitung teilweise, ich glaube über 60 war ich nicht, aber so immer 57, 58 war dann schon mehr oder weniger konstant der Wert mit so einem leichten Auf und Ab. Und dann war halt tatsächlich dieser freie Fall und jetzt ist es genau, was du beschrieben hast. Irgendwie super Wetter, das erste Mal wieder mit den Tuesday Boys am Dienstag gefahren und schwupps ist die HRV am Mittwoch auf, weiß ich gar nicht, ich glaube 26 gewesen, so schlecht wie nach dem Marathon. Dann gestern so viel zu tun gehabt, dass ich einfach keine Zeit gehabt habe, Sport zu machen. Hatte jetzt auch keinen monsterstressigen Tag, also es war okay, einfach normaler Workload. Und dann heute aufgewacht und dann auch wieder eine HRV von, was habe ich eben gesagt, ich glaube 38 oder 42, also deutlich höher als vorher. Und das ist schon krass, das habe ich ja in der Marathonvorbereitung auch gemerkt, wenn man dann halt einfach wirklich strukturiert trainiert und, wie du es gesagt hast, sich auch an die Vorgaben, was die Bereiche anbelangt, hält, dann ist das schon wirklich schön zu sehen, wie dieser konstante Progress eigentlich da ist. Natürlich irgendwie nach 3 Belastungstagen geht dann der Wert mal ein bisschen runter. Dann
hat ja, absolut. Regel, oder wenn du mal schlecht gepennt hast, Regel, das hast du. Ne?
Genau,
ja,
den Entlastungstag und dann nach dem Entlastungstag schießt das Ding aber halt steil nach oben. Und das ist eigentlich immer ja so eine klassische Kurve auch der, damals wurde das dann immer so die Superkompensation genannt, also Belastungs-Entlastungsformel. Und die zeigt sich wirklich ganz, ganz schön. Und das ist ganz spannend zu sehen und ist auch immer wieder ein ganz guter Reminder, dass ist halt einfach dieser Unterschied zwischen Sporttreiben und Training. Und was du jetzt halt machst, ist wieder, du trainierst. Vorher hast du Sport gemacht. Das war absolut. Halt einfach planlos Sport gemacht. Jetzt trainierst du wieder auf den Zielen. Und das ist halt schon schön, das auch zu sehen. Und ist natürlich auch echt absolut eine Überlegung wert, wenn man das Ganze mal so ein bisschen begleiten will, haben wir auch schon oft gesagt. Wenn man gerade auch vielleicht noch nicht so lange in dem Sport ist, das Körpergefühl noch nicht ganz so gut entwickelt ist. Oder man halt auch sehr viele, ich nenne es jetzt mal Störfaktoren von außen hat. Man hat vielleicht eine große Familie oder man hat wirklich einen sehr, sehr anspruchsvollen Job oder man muss auch vielleicht im Job viel reisen. Gerade auch dann Zeitzonenwechsel ist natürlich auch immer etwas, was unheimlich stresst. Und wenn man sich halt in so einer Situation wiederfindet, wo das der Alltag halt schwer planbar ist, sagen wir es mal so, da kann Whoop wirklich tatsächlich helfen, so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu entwickeln. Bin ich wirklich müde? Objektiv gesehen oder fühle ich mich einfach nur müde und kann einen sehr schönen Abgleich haben zwischen dem, wie man sich fühlt und wie es halt tatsächlich in einem aussieht.
Ja, also wenn ihr es auch mal für euch auch mal auschecken wollt, join.whoop.com/pushinglimits, da findet ihr auch noch alle weiteren Infos, was für Abo-Modelle es gibt, was die unterschiedlichen Abo-Modelle noch alles können, außer natürlich die HRV tracken, euren Schlaf tracken. Also am Ende alle eure Gewohnheiten, eure Körperdaten werden erfasst und ihr habt alles in einer App zusammen. Ihr habt eine coole KI-Chatbot, den ihr alles fragen könnt, wie diese Werte zu interpretieren sind, dass ihr die auch in euer Training oder im Alltag eben anwenden könnt. Und das zu sehen, ob ihr auf dem richtigen Weg seid, auch körperlich, ist halt total schön und motiviert nochmal on top mehr. Wenn ihr wollt, könnt ihr es 4 Wochen kostenlos testen. join.whoop.com/pushinglimits oder Link in den Shownotes und hier wieder zurück in den Podcast. Ich kann mich noch erinnern, dass ich irgendwann mal so, wenn ich im Winter früher, wo ich auch gut in Form war, mal, weil das Wetter gar nicht ging, hier Schnee und Eis, irgendwie aufs Laufband musste und hatte mal so eine Session mit Strides am Ende, hat die auf dem Laufband gemacht, dann weiß ich, habe ich meine Strides mit 20 km/h gemacht und die habe ich dann genau diese...
Ja, aber Laufband fühlt sich immer...
Diese 20 Sekunden Strides konnte ich dann genau diese 20 km/h laufen, aber 21 Sekunden wäre schon nicht mehr gegangen. Also, und das zu überlegen, durchzulaufen... Das ist, also ihr könnt das ja alle mal, wenn ihr mal auf dem Laufband seid, mal machen. 20 km/h einstellen, das mal ausprobieren. Ich finde schon einfach, das ist von der Pace, die ich laufen kann, ja echt so weit weg, ich kriege das koordinativ kaum hin. Also ich muss mich ja koordinativ darauf fokussieren, dass diese Pace überhaupt laufen kann. Und die rennen das nach so einem halten Radfahren. Und wenn du dir das anguckst im Livestream, denkst du, ja, sieht schnell aus, aber irgendwie auch, als wenn es ein lockerer Jog ist, so, ne? Das ist jetzt,
das ist krass. Schon brutal. Also das sind schon Dimensionen, die sind schon wirklich, wirklich abartig. Und vor allem halt auch einfach die Anzahl der Athleten, ne? Das muss man halt auch sagen. Also ich meine, in Südafrika damals waren es halt Alistair Brownlee, Javier Gomez und Jan Frodeno. Und ich glaube, die stehen für mindestens ein Jahrzehnt Triathlon-Sport auf allen Distanzen. Also das waren halt auch einfach wirklich 3 Athleten, die diesen Zeitraum extrem geprägt haben. Und jetzt, wenn du mal durch die Startliste gehst, kommst du wahrscheinlich auf, weiß ich nicht, 12, 13, 14 Athleten, die das läuferische Potenzial haben, diese Zeiten zu rennen. Also das ist halt schon wirklich, wirklich krass. Und das finde ich eigentlich viel faszinierender. Einmal, was du gesagt hast, diese Kombination aus diesem extrem harten Radfahren, Schwimmen ja letztendlich auch schon. Also auch schon beim Schwimmen ist es ja mittlerweile wie ein Weltcuprennen, wie jeder geschwommen wird über die 1,9, auch wenn die durch die Wechselzone gehen. Und dann tatsächlich auch beim Radfahren. Und das wird halt auf dieser Strecke sehr faszinierend sein zu sehen. Und dann wird es natürlich extrem spannend, wie viele laufen wirklich nach dieser Radstrecke noch so eine schnelle Zeit. Und da muss ich tatsächlich sagen, von der Psyche her sehe ich da KB als absoluten Favoriten. Super schade finde ich, dass Hayden Wild nicht am Start ist. Also nach seiner Saison wäre das halt extrem faszinierend zu sehen, was er dagegen halten kann. Und wo ich super gespannt war, weil er natürlich schon auch eine sehr gute T100-Bilanz hatte, aber halt auch noch keinen großen Sieg hatte, weil eben Hayden Wild so überragend war. Was der Titelverteidiger Jelle Gehns dagegen halten kann, denn das ist ja schon eher so ein ruhiger Typ, würde ich sagen, der aber, glaube ich, trotzdem ein extrem cooler Typ ist. Also haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, der All-In-Triathlon-Podcast mit Aaron Royal und Jelle Gehns, also die von euch, die noch nicht gehört haben. Ist schon natürlich sehr profilastig und sehr nerdy, aber ich finde es super angenehm. Also ist wirklich ein cooler Typ. Ich mag das auch, ist ja Belgier, ist aber, glaube ich, mit einer Australierin verheiratet und ich weiß gar nicht, ob er auch in Australien lebt. Also ist
ja
einfach...
Ja, die sind ja...
Nach Noosa gezogen?
Oder? Nee, die sind doch nach, sind die, genau, nach Australien gezogen. Kurz vor Taupo letztes Jahr, glaube ich, sind die nach Australien auch rübergezogen. Also war dann auch so ein bisschen die Nähe für Neuseeland natürlich für Taupo für ihn optimal. Aber ich glaube, die leben jetzt in Australien, ja.
Und da kommt halt immer dieses australische Englisch durch. Und das finde ich ja so sensationell. Also das ist einfach so ein cooler Akzent. Und da bin ich mal super gespannt, weil ich finde, dass Jelle Gaines so ein, der fliegt jetzt nicht unterm Radar, also definitiv nicht.
Der ist ja Verteidiger, aber, Titelverteidiger.
Aber er ist jetzt nicht so eine Persönlichkeit wie irgendwie ein Sam Laidlow oder die Norboys oder gut, Kaspar Stornes ist jetzt auch nicht, noch nicht, würde ich sagen, so ein Typ wie Gustav Iden und Christian Blumenfeld, stand auch bisher immer so ein klein bisschen im Schatten. Ich glaube, dass er aber auch durchaus ein cooler Charakter ist. Aber er ist jetzt ja ein eher unauffälliger Typ, würde ich jetzt sagen. Also so würde ich das
absolut studieren. Also ich hab vorher natürlich ein bisschen geguckt. Waffe. Ja, vorher nochmal geguckt bei ihm. Bin halt echt gespannt, weil ich dachte, ja, der wird mit Sicherheit da ein Wort mitreden, ne? Weil der ist auch mittlerweile super stark auf dem Rad. Und bei denen, bei der Strecke auf dem Rad, genau, mit den Höhenmetern, das spielt ihm natürlich absolut in die Karten. Und beim Laufen ist er natürlich, also das wäre natürlich wieder geil, wenn der da irgendwie mit zwei, drei von den Norwegern vielleicht noch Rico Bogen und noch zwei anderen auf die Laufstrecke gehen, wieder fünf, sechs Leute haben, die zusammen aus der Wechselzone stürmen. Das wäre natürlich ein Traumszenario. Ich hatte nur gesehen bei Jelle Gaines, dass er das erste Mal ein Höhentrainingslager gemacht hat, vor Marbella jetzt. Und da bin ich gespannt, weil das erste Mal Höhe ist ja immer so ein bisschen auch ein Experiment, wenn du nicht genau weißt, wann bin ich wirklich gut. Ne? Ich meine, wir haben es jetzt, ich habe diese Saison mit Fred sehr oft über Höhe und Runterkommen und es hat nicht funktioniert gesprochen. Was er da jetzt gewählt hat, weiß ich nicht, ob er jetzt dann direkt runtergekommen ist und raced oder ob er schon vor drei Wochen runtergekommen ist. Wenn er jetzt irgendwie ganz kurzfristig wie die Norweger, aber bei denen wissen wir ja, die wissen, was sie machen, die wissen, dass es bei denen funktioniert, wenn sie oder wie sie es einsteuern müssen, die haben schon so oft gemacht und sind ja gefühlt mehr in der Höhe als irgendwie auf Sea-Level. Und da bin ich echt gespannt, ob das bei Jelle Gaines nochmal einen Boost gibt, weil dann würde ich sagen, dann hat er auf jeden, also mein Tipp für Jelle Gaines ist, entweder
Hop oder
das
top.
Wird so ein richtiges Battle und der kann das Ding sogar wieder gewinnen und den Titel verteidigen, was ja wirklich krass wäre. Oder er ist so gerade so Top 10 oder nicht mal mehr Top 10.
Aber der war tatsächlich das allererste Mal in der Höhe?
Der hat gesagt, das erste Mal in der Höhe, ja.
Krass. Also er hat ja jahrelang mit in der Joël Filliol-Truppe trainiert. Und auch das ist vielen wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass der ja unfassbar erfolgreich auch auf der olympischen Distanz und auf der Sprintdistanz war, also im WTCS-Zirkus, also mehrere Rennen auch gewonnen hat und einfach ein richtig, richtig starker Kurzdistanzler war und dann ja letztes Jahr nach Paris gewechselt hat, dann auch von Joël Filliol zu Ben Rätsel gegangen ist, um sich halt einfach einen neuen Input zu holen und auch mit der klaren Vorgabe, er will jetzt auf die Halbdistanz gehen und hat dann auch mit, glaube ich, damals 31 gesagt, er hat jetzt nicht mehr so viel Zeit zu lernen, deswegen muss er zu einem Trainer gehen, der weiß, wie es funktioniert und ist dann natürlich mit Ben an absoluten Experten geraten und hat natürlich sensationell funktioniert dann mit dem WM-Titel in Taupo. Und ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, tatsächlich Joël Filliol hat ja immer eine sehr große Gruppe, achte darauf auch immer, dass ein sehr gutes Umfeld herrscht, aber ich hätte jetzt gefühlt, würde ich schon sagen, dass Joël Filliol mit seiner Truppe auch schon oft in Font-Romeu war oder auch in St. Moritz war oder so. Also das, aber gut, wenn du das sagst, dann wird das so sein. Das wäre natürlich schon wirklich spannend, wenn man jetzt als Titelverteidiger das allererste Mal in die Höhe geht.
Kann auch sein, dass er das meinte, dass ich
habe jetzt nicht Mal komplett in der Höhe oder so.
Ja, oder für eine Mitteldistanz vorher. Also dass er es vielleicht in den Kurzdistanzvorbereitungen so schon gemacht hat, aber für eine Mitteldistanz. Für eine wirklich, also spezifisch für ein Rennen, dann sich so vorzubereiten, wie man es eben für eine WM macht und da in die Höhe zu gehen dafür. Das kann auch sein, dass er das erste Mal
ja, das wird nicht, das meine. Wird
wahrscheinlich
extrem,
ist es so,
extrem wunderbar.
Weil du hast recht, ich habe auch zwei, drei Sachen im Kopf, wo auf jeden Fall ich schon mit der Gruppe gesehen habe, wo die irgendwie auch in der Höhe waren, ja.
Ja, ja, definitiv. Also das würde mich jetzt auch stark wundern. Was ich ganz interessant fand, war, weil du gerade gesagt hast, dass die Norboys da recht entspannt sind mit dem Runterkommen. Das war, ich weiß gar nicht, in welchem Podcast ich das gehört habe. Da hat Gustav Iden ganz spannend gesagt, dass er glaubt, dass dieses komme ich jetzt direkt runter, geht's ab dem dritten Tag bergab, bin ich dann nach einer Woche im Höhenloch, dass er sagt, dass das seiner Erfahrung nach meistens damit zusammenhängt, wie intensiv du trainierst. Mhm. Dass du halt einfach den Mut haben musst, auch schon in der Höhe entsprechend abzutapern. Und dass du weißt du, dass es gar nicht davon abhängig ist, wann du runterkommst. Also ich glaube, das ist natürlich auch eine ganz, ganz individuelle Geschichte. Aber ich meine, du musst es dir ja letztendlich auch leisten können, in der Höhe zu sein und schon zu tapern. Weil für viele ist halt Höhentraining einfach auch ein unheimlich hoher Kostenfaktor. Oder ein hoher Kostenfaktor ist es für jeden, aber bei einigen bricht es halt das Genick, die anderen können sich das leisten. Und wenn du halt dann 4-5 Wochen in die Höhe gehst und dann halt einfach 2 Wochen davon dann einfach nur noch taperst, das ist ja so relativ schwierig, weil normalerweise sagt man immer, okay, ich gehe in die Höhe, um halt perfekt zu trainieren. Dann komme ich runter, 3 Wochen vorher, 2 Wochen vorher, um halt auf der sicheren Seite zu sein oder halt tatsächlich unmittelbar davor. Aber klar, dann musst du natürlich auch vor Ort tapern. Die Jungs waren jetzt ja in der Sierra Nevada, weil es halt nur 2,5 Autostunden entfernt war von Marbella, vom Rennort. Und auch da ganz cool, KB hat sich die Strecke 2 oder 3 Mal angeguckt, Kaspar Stornes und Gustav Iden nur 1 Mal. Denen war das halt zu viel Aufwand, die fanden die Strecke jetzt auch nicht so spannend. Also sie ist natürlich schon super herausfordernd, aber die Abfahrt, die wohl auch sehr schnell ist, und das war jetzt wohl auch im Training tatsächlich sketchy, hat Jakob geschrieben, er ist die heute nochmal abgefahren, ist heute eine Vorbelastung gefahren. Und das Problem ist, dass da halt sehr viel Verkehr ist. Und die geht halt einfach wirklich im freien Fall gerade runter mit 85-90 km/h, irgendwie 8-9% freier Fall, eine relativ große Straße, die dann natürlich jetzt in der Woche sehr befahren ist. Mhm. Und das ist dann natürlich schon ein komisches Gefühl, wenn du dann da runterfährst mit 80 km/h und neben dir fahren dann die LKWs mit 110 km/h vorbei. Das ist dann natürlich nicht so besonders gut, dann noch irgendwelche Seitenwinde oder so. Ich denke, am Race Day morgens früh wird es komplett anders sein. Aber der anspruchsvollere Abschnitt, also technisch anspruchsvollere Abschnitt, was die Kurven anbelangt, ist wohl auf dem Weg raus die ersten Kilometer. Aber der Weg zurück ist dann wirklich einfach nur freier Fall. Wahrscheinlich so ein bisschen wie in Wiesbaden, damals von der Platte runter, wo man dann ja auch mit fast 100 km/h nach Wiesbaden runtergeschossen ist. Das war ja auch einfach nur Mut haben. Und ist aber natürlich trotzdem eine Strecke, die dir unheimlich Körner kostet. Und auch, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, das fand ich auch ganz spannend, jetzt nicht so kurzdistanzmäßig, dass du halt drüber gehen kannst und dann dich wieder erholen kannst, sondern du musst einfach sehr, sehr lange sehr, sehr viel Watt drücken. Also du musst den kompletten Anstieg, die kompletten 10, 15 Minuten oder ich weiß nicht, wie lang der Anstieg ist, müssen die dann wahrscheinlich damit 360, 370 Watt fahren, wenn sie vorne in der Gruppe bleiben wollen und müssen dann, wie du es halt gesagt hast, hinten raus auch noch, sagen wir mal, deutlich unter 1,10 laufen, um dann wahrscheinlich vorne mit dabei zu sein. Und wenn man sich die Startliste halt mal anschaut, du hast es gesagt, Jelle Gehns, klar, einer, der ganz vorne mit aus dem Wasser rauskommt, der aufgrund seiner Größe und seines geringen Gewichts natürlich auch eine Bergziege ist, kann man mal sagen. Aber wenn du dann halt siehst, die üblichen Verdächtigen schwimmen, Radfahren, Rico, klar, der hat es jetzt, glaube ich, dieses Jahr mehrfach gezeigt. Und ich meine, der ist schon 73-Weltmeister gewesen, der weiß, wie es funktioniert und hat ja auch bei den PTO-Rennen gezeigt, was er halt einfach wirklich für eine absolute Radmaschine ist. Ich würde fast sagen, auf der 73-Distanz momentan vielleicht das Maß der Dinge.
Auf dem Rad definitiv, ja. So, guck mal, der war T100, der hat immer die schnellste Radzeit gehabt. Ne? Also ich bin halt gespannt. Der hat natürlich jetzt in der T100 nicht dann immer auch die Laufperformance gezeigt, die er schon in anderen Rennen gezeigt hat. Und er hat jetzt schon auch gesagt im Interview, dass er sich schon als Saison-Highlight ganz klar die WM rausgepickt hat. Und ich bin echt gespannt, wie er das Rennen angeht, ob er es jetzt macht wie bei den T100, dass er komplett, wie früher hat Maurice Krawall, so schön gesagt, Krawall auf dem Rad macht und da wieder alle Karten spielt und dann hofft, er hat halt 3-4 Minuten Vorsprung. Aber ich glaube, das wird halt in dem Feld schwierig, wirklich 3 Minuten rauszufahren.
Und ich glaube auch tatsächlich, entschuldige, dass ich dich unterbreche, ich glaube auch tatsächlich, so wie er sich bisher dieses Jahr läuferisch präsentiert, das werden 3-4 Minuten nicht reichen.
Ja, ich bin gespannt, weil der ist ja, guck mal, was der gefahren ist. Der fährt ja wirklich dann da diese 80 Kilometer an die 400 Watt ran. Ne? Das ist halt schon brutal, was du da durchaus an Carbs, was du da an energetisch umsetzt schon einfach. Nur rein von den Wattzahlen, die du da lieferst. Ne? Und ob er jetzt sagt, ey, Rico schwimmt unfassbar gut. Rico ist ist der stärkste Radfahrer wahrscheinlich da auf dem Papier jetzt einfach. Ob man einfach sagt, der chillt mal und guckt halt dann mal, was im Laufen passiert. Weil klar, entweder, ne, wenn du gewinnen willst, dann irgendwie all in. Aber in dem Feld jetzt ist halt auch ein Top 5 und ein Podium einfach super, super geil. Und wenn du jetzt in dem Feld, weil da, guck mal, da ist dann ein Christian Blumenfeld, ein Gustav Ehing, ein Mark Dobrik, der Grieche, der Bitados, der so krass gelaufen ist, ein Vincent Louis, Kasper Stornis. Also da ist noch so viel Laufpower. Jamie Riddle, der auch in Nizza ein unfassbar starkes Rennen gemacht hat. Also das ist so, wenn du da dann wirklich hochgehst, dann wirst du halt auch mal ganz schnell Siebter, Achter, Neunter irgendwie beim Laufen. Und das ist ja auch, also ich bin echt gespannt, wie er das Rennen angeht. Ich glaube, der könnte echt ein geiles Rennen machen, auch Rico.
Ja, also nein, der definitiv. Ich meine, das ist halt einfach das Problem. Er war halt schon Weltmeister und ich glaube nicht, dass er jetzt mit dem fünften Platz, also natürlich, wenn er alles gegeben hat, ist er zufrieden, muss er auch zufrieden sein, aber du willst natürlich, du wirst an dem gemessen, was du mal geleistet hast. So, und der WM-Titel ist bei ihm jetzt auch noch nicht schon 10 Jahre her. Er ist ein Athlet, der definitiv auch noch die besten Jahre vor sich hat. Die Entwicklung ist natürlich brutal, gerade auf der 70, oder nicht nur auf der 70-3-Distanz, auf jeder Distanz, auch auf der Langdistanz, auf der olympischen Distanz auch. Du musst noch mehr kompletter Athlet sein. Ich glaube auch so wie in Finnland, dass das dann so eine kleine Gruppe irgendwie durchkommt, wegkommt und dann läuferisch auch noch durchkommt. Das wird diesmal nicht der Fall sein. Ich glaube, das wird halt einfach wirklich schwieriger werden, wie du sagst. Aber ich glaube jetzt nicht, dass Rico, der ja auch, ich weiß gar nicht,
ich glaube,
der
ist jetzt also tatsächlich doch, ich glaube, es wird eine Gruppe durchkommen, weil es wird vorne eine Gruppe weg sein und einer von denen wird gewinnen, meiner Meinung nach. Weil wenn du dir anguckst, mit Jombi, ja, mit Jelle Gehens, mit also so Leute wie Magnus Ditlev und so, die nicht ganz vorne beim Schwimmen sind, haben es meiner Meinung nach, boah, das wird ganz, ganz tough.
Ja, vorbei auf Magnus Ditlev bin ich super gespannt, weil er natürlich jetzt echt auch was, also der hat ja wirklich eine verkorkste Saison. Das muss man, also wenn man halt ein Magnus Ditlev ist, also das ist halt einfach so, der ist...
Das ist, weil er nicht in Rot gestartet ist. Der hätte in Rot starten müssen.
Genau, der Rotfluch. Das ist der nicht in Rot sein Fluch. Ja. Das ist tatsächlich so. Aber dem klebt er wirklich dieses Jahr auf gut Deutsch Scheiße an den Hacken. Das ist einfach so. Und er war in Nizza krank, ist danach dann auch noch richtig krank geworden wohl. Und ich kann mir vorstellen, dass der auch, ich meine, der hat sich auch schwimmerisch extrem verbessert. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass er zwingt hinten aus dem Wasser rauskommt. Also,
aber nicht ganz vorne so in der Gruppe.
Naja, nee. der wird jetzt nicht mit Riddle und Vincent Louis und Chombi aus dem Wasser rauskommen, genau. Und auch nicht mit Rico. Aber vielleicht wird er in der Gruppe danach sein, die dann vielleicht nach vorne fährt.
Ja, gut, vielleicht so, dann also mit Iden Blumenfeld.
Das kann ich mir schon vorstellen. Also ich kann mir Stornis. Schon vorstellen, dass er, genau. Ja, Stornis ist ja eher so ein Typ, der auch noch ein bisschen weiter vorne aus dem Stimmt. Wasser rauskommt. Aber Ditlev ist auch so ein Typ, wo ich extrem gespannt bin. Da würde ich mich jetzt auch nicht wundern, wenn der auf dem Treppchen steht. Also ich glaube nicht, dass es für ihn reicht, um Erster und Zweiter zu werden. Ich glaube, da ist die Strecke auch nicht seine, wobei man das auch schwer einschätzen kann. Also jetzt so eine Strecke wie beispielsweise St. George.
War auch hart, ja.
War auch hart, aber ich glaube, dass die eher so ein bisschen rolling ist, als jetzt tatsächlich in Marbella. Ich glaube, Marbella ist schon auch anders. Aber natürlich auch, ich meine auch Jonas Schomburg. So, der hat jetzt auf der Halbdistanz noch nicht das gezeigt, was ich total spannend finde, weil ich meine, der kommt von der Unterdistanz quasi, kann die 10 Kilometer auch sauschnell rennen. Und
einmal hat das gezeigt, erinnerst du dich?
Auf der Halbdistanz?
Ja, eine Woche nach Nizza. Ja, nicht Halbdistanz, aber T100.
Ah, stimmt, T100. Stimmt,
direkt nach Nizza. Platt.
Absolut, du hast recht. Eine Woche später. 2 Tage nach der Podcast-Aufnahme. Du hast recht. Stimmt, vergisst man. Also ich würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn Jonas unter den Top 5 da ins Ziel kommt. Also und wo ich halt auch extrem gespannt bin, aber da bin ich jetzt gerade ein bisschen
Lasse
überrascht.
Dass,
ja, aber was ist denn mit Mika? Ist Mika gar nicht am Start?
Mika steht nicht auf der Liste, ne?
Das ist ja für mich genauso ein Downsider wie Hayden Wild. Weil Mika
definitiv
tatsächlich...
ein Riesendownsider.
Da bin ich jetzt auch ein bisschen traurig. Kann man jetzt auch sagen, ich bin schlecht vorbereitet, dass ich das nicht weiß, aber das ist echt schade. Konzentriert sich voll auf T100. Oh, das ist natürlich, weil gerade auf der Strecke, weil wenn man weiß, wie Mika Zell am See gewonnen hat, hätte ich jetzt echt gedacht, dass das eine Strecke ist und auch wie Mika sich beim letzten PTO-Rennen, T100-Rennen gezeigt hat, das war halt auch echt herausragend, der zweite Platz hinter Hayden. Das finde ich jetzt richtig, richtig schade, also ärgerlich. Gut.
Aber wie gesagt, Lasse Priester bin ich noch super gespannt. Ich bin noch super gespannt auf Miguel Hidalgo. Auch Kurzdistanzler. Das war der, der beim Ironman Brasilien da so krass gelaufen ist, unter 2,30. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was der machen wird. Und warte, wen hatte ich noch? Das ist so krass, wenn du hier so Mathis Magiriel, der da mit Fred und Strati sich in Lahti gebettelt hat, ist jetzt hier so 61. Also Wahnsinn.
Das ist eine absolut gepackte, wo ich sehr gespannt bin. Für mich ja einer der Shootingstars, haben wir auch schon drüber geredet, Fabian Kraft. Also da bin ich auch mal sehr gespannt, ob der den Sprung in die Top 10 schafft. Ich denke, das wird so sein Anspruch sein und auch irgendwie so ein reelles Ding. Der kann an einem Supertag vielleicht auch irgendwie 5., 6., 7. werden. Wer auch auf der Liste stand, total überrascht, Max Newman. Über den haben wir doch letztens auch geredet.
Steht der drauf?
Der wurde also noch nicht vom Krokodil gegessen. Ja, Startnummer 68.
Oh ja, nee, Max. 68. Max Newman. He's back. Das Phantom ist zurück.
Da haben sich auch die Norboys ein bisschen drüber lustig gemacht, die dann halt auch gesagt haben, so einer der Geheimfavoriten ist auch wieder da, Max Newman. Also das ist krass, wie du es halt gesagt hast. Also wirklich.
Und Cameron Main, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, 22. Das war der, der in Jesolo da auch mit Bitalos so krass gelaufen ist. Die sind ja beide in 1:07 gelaufen, glaube ich. Mhm. Also das ist, du hast hier wirklich viele auf der Liste, die da ein Wörtchen mitreden können, die du jetzt nicht so also den super Favoriten irgendwie mit dabei hast. Also das ist so, diese Dichte des Feldes ist krass. Und ja, je weiter ich jetzt hier lese und gucke, wen ich dann in der zweiten Hälfte auch noch finde, die ich jetzt gar nicht beim ersten Durchschauen so voll auf dem Schirm hatte, umso spannender wird dann wirklich das Rennen, ob meine Aussage, ja, die vorne aus dem Wasser kommen auch durch, wirklich so sein wird. Oder ob hinten wirklich der Norboys und Magnus Ditlev-Zug dann nach ganz vorne fährt. Ja, hast du recht. Aber gut, wenn Rico wieder 400 Watt fährt, dann kommt auch Magnus Ditlev nicht nach vorne. Da geh ich weiter mit meiner Aussage mit.
Auf jeden Fall wieder, was auch sehr cool ist, ist, dass extrem viele Deutsche wieder am Start sind. Einige haben wir schon genannt. Leo Arnold, Sieger in Thun.
Ja.
Startet auch. Dann Lasse Priester, hast du gesagt. Also ist jetzt auch gerade, glaube ich, weiß gar nicht, ob es Challenge Sardinien war, vor zwei Wochen
Challenge
gewonnen
Sardinien
oder
vor
einer gewonnen, Woche
vor,
gewonnen.
Vor also, Lasse vor Lasse.
Lasse vor Lasse, vor Lasse Lürs, genau. Also da die DTU-Athleten quasi haben sich da in vorderster Reihe platziert. Dann natürlich auch wieder Willi Hirsch, bin ich auch sehr gespannt, der dies ja auch einfach in der T100 gezeigt hat, dass er richtig, richtig gut ist auf der Distanz. Hat er auch vorher schon gezeigt, aber jetzt so auf ganz großer, globaler Bühne ist das halt doch nochmal was anderes. Also da bin ich auch mega gespannt. Und was mich tierisch freut, weil er ja tatsächlich durch einen Sturz in Nizza nicht starten konnte, Andi Dreiz. Ich hoffe, dass er auch gesund und fit am Start steht. Das wäre natürlich mega cool, wenn Dreizi-Boy da nochmal im WM-Feld angreifen kann. Und auch dieses Jahr sehr, sehr schlimm Sturz Tom Hook. Da freue ich mich total, dass der auch wieder auf der Startlinie steht. Ich weiß nicht, ob er körperlich schon so weit ist, dass er auch wirklich starten kann. Er hatte wirklich einen extrem schlimmen Fahrradunfall.
Habe ich gar nicht mitbekommen.
Doch, der wurde doch auch operiert. Da haben wir uns, glaube ich, auch drüber unterhalten, dass er auch einen ganz komplizierten Bruch auch hatte und so. Ja, das war wirklich ganz, ganz,
ach,
ganz,
shit,
ganz
fies. Ich hatte echt gar nicht mehr auf dem Schirm.
Also das wäre natürlich sensationell. Ich weiß gar nicht, kannst du ja vielleicht parallel mal bei Instagram gucken. Hätte man jetzt natürlich auch im Vorfeld machen müssen. Asche auf unser Haupt heißt es, nicht Schande auf unser Haupt. Und dann tatsächlich auch Nick Emde noch.
Also der Bonn-Sieger.
Der Bonn-Sieger, der richtig schön die Eier hochgebunden hat in Bonn. Der wird dann halt auch mal zeigen, was so ein Bonn-Sieg auf internationaler Bühne wert ist. Da hat er, glaube ich, echt einen Cruise-Tag gehabt und hat, glaube ich, 10 Minuten Vorsprung gehabt oder so. Also gesamte oder geballte deutsche Power am Start bei der 70.3 WM. Top 3, Nicky Boy, komm, müssen wir machen.
Ja, natürlich. Also, wer
wird 70.3 also, Weltmeister?
Ja, ich bin da, wie du am Anfang des Podcasts oder am Anfang, wo wir darüber gesprochen haben, wahrscheinlich gemerkt hast, auf Platz 1 schon relativ festgelegt nach meinen Eindrücken, die ich da in seinen Augen gesehen habe. Der Terminator, der KB, der Wahnsinnige, den setze ich auf die 1.
Ich auch. Da gehe ich. Das ist, glaube ich, das allererste Mal, dass wir beide den gleichen, den gleichen Sieger tippen. Das ist wirklich. Ja, aber es.
Ja, okay. Aber es ist erlaubt. Ist erlaubt.
KD wird Weltmeister.
2. Was hast du gesagt? Sag noch mal kurz, Gustav Iden. Der kam noch wieder, rum oder war?
Ja.
Wie waren die letzten Einheiten?
Ja, also
hast
er hat Drama
geschickt.
Nein, Quatsch. Die Zeit habe ich gar nicht. Nein, er hat gesagt, dass er jetzt das Gefühl hat, dass es vielleicht gerade eben noch so eine Punktlandung werden könnte. Aber ich persönlich sehe, also ich glaube tatsächlich, dass Jelle Gehens Zweiter wird. Also ich glaube, dass er das wirklich, dass die Strecke ihm auch liegt. Und er war dieses Jahr schon so oft Zweiter hinter Hayden Wild. Jetzt wird er Zweiter hinter KB, Christian Blumfeld. Also ich glaube, dass tatsächlich Jelle Gehens Vize-Weltmeister wird.
Ah, mhm. Oh, ich tue mich echt schwer. Also in dem Feld kannst du nur verlieren mit Tippen, aber ich setz Schombi auf die 2.
Ja?
Mhm.
Geil. Das muss ich notieren.
Ja, ich setze Schombi auf die 2 und meine 3 ist, ich sag, er macht's trotzdem, er schwimmt vorne mit, fährt allen weg beim Fahrradfahren und rettet sich beim Laufen komplett erschöpft auf Platz 3 ins Ziel, Rico Bogen.
Oh, das wäre geil. 2 Deutsche auf dem Treppchen.
Ist das natürlich ein bisschen Patriotismus, der mitspielt, aber trotzdem auch realistisch. Absolut realistisch.
100%. Das gibt richtig, richtig gute Quoten, glaube ich. Ich habe gedacht, dass du noch so ein bisschen länger palaverst.
Nee, ich habe jetzt einfach. Also, ganz, du kannst ja jetzt hier rumlamentieren und sagen: Ja. Was ist denn mit Stornis? Aber Stornis, den setze ich nicht drauf, weil der hat so viele Interviews geführt. Das ist irgendwie aus der Vergangenheit, haben wir das gesehen. Aber wenn ich das sage und der wird dann, gewinnt das Ding auch noch, was, wenn es irgendwer macht, dann die Norboys, dann stehe ich auch blöd da. Also das ist, du kannst zu jedem jetzt irgendwie das sagen. Es könnte auch so wirklich Überraschungs-Zweiter, Dritter noch werden hier mit Bitados, der kommt, oder Hidalgo, der Brasilianer, was ich gesagt habe, die Kurztänzer, Jamie Riddle kannst du auch nicht abschreiben, Cameron Mayne.
Ja, aber Jamie Riddle ist noch nicht so weit.
Der nee, ich glaube auch noch nicht, dass der so weit ist. Aber trotzdem,
der braucht noch,
wer weiß.
Ein bisschen.
Schade, Nils, dass Lionel Sanders nicht startet.
Ja, Lionel Sanders, der wäre Weltmeister geworden vor KB. Gerade auf der Strecke. Wobei, der hätte wahrscheinlich gebremst bergab, weil es so schnell wird. Aber nee, der kriegt das ja in St. George auch immer richtig gut hin. Ich tue mich richtig, richtig schwer mit Platz 3. Das ist echt, normalerweise bin ich mir da ja...
Wen hast du auf 2? Ach ja, der...
Auf 2 habe ich Jelle.
Ja, Jelle habe ich gar nicht, obwohl er natürlich, ja. Nee, komm,
ich glaube auch tatsächlich, dass du recht hast. Aber ich kann jetzt nicht Rico auch nehmen. Dann haben wir Platz 1 und 3. Da muss ich irgendwie was anderes nehmen.
Das ist auch ein bisschen, Nils, du musst auch überlegen, das ist ja auch so ein bisschen, wenn einer von uns wenigstens halbwegs richtig liegt, das ist ja auch nicht verkehrt, weißt du?
Das ist
für die
Team,
Kredibilität,
Team-Tipp, oder?
Ja, ja, ist ein Team-Tipp. Das sind Team-Tipps hier.
Also ich glaube, dass Dritter, weil er die Kurve gerade noch rumkriegt, wird Gustav Iden. Ja, Gustav Iden. Dritter Platz, Gustav Iden.
Also ich bin echt gespannt, ob die Tipps passen, weil KB und Iden können auch gar nicht auf dem Podium sein, wenn die beim Schwimmen wirklich ernst machen und beim Rad richtig Gas geben.
Guck dir dieses Reel an, der Typ, der also auf dem Podest ist der 100%. Nein, der ist doch auch läuferisch, der ist dieses Jahr einfach läuferisch so stark. Nein, definitiv.
Das ist eingeloggt, Nils. Eingeloggt, das Ding ist durch.
Definitiv.
Ja.
Der starke Jonas Schaumburg auf Platz 2 und Rico Bogen auf Platz 3. Ich finde, du solltest noch Fabian Kraft als Weltmeister tippen. Oder Willi Hirsch oder keine Ahnung. Lasse Priester, ein deutsches Podium mal wieder.
What's up? Ich erinnere dich an Lahti.
Oh, das war krass.
Stimmt. Ich erinnere dich daran. So, Frauenrennen jetzt.
Gut.
Das finde ich genauso spannend. Also ich behalte das bei, was ich schon gesagt habe. Solveig wird mich super überraschen, wenn die irgendwie Richtung Podium kommt. Weil die einfach jetzt, also nach dem Ding, was sie da in Kona gemacht hat und
da wird so viel auf die eingeprasselt sein, dass ich nicht glaube, dass sie da eine wirklich richtig, richtig gute Vorbereitung nochmal hinbekommen habe. Das würde mich absolut wundern. Und gut, ist auch Norwegerin, wenn es irgendwer kann, dann die, das wissen wir jetzt. Aber das wäre einfach super, super krass. Ich glaube halt aber genau das Gleiche wie mit KB, dass halt Taylor und Lucy unfassbar Bock haben und unfassbar angespitzt sind nach dem Drama auf Hawaii. Ich glaube, Taylor Nipp hat noch gesagt, es war irgendwie relativ spontan, dass sie jetzt noch gestartet ist. Da bin ich gespannt, aber ich glaube, Lucy ist so in dem ganzen Feld wirklich meine Favoritin. Einmal, was sie auf Hawaii gemacht hat, fand ich unfassbar stark und noch stärker eben diese T100-Sachen, was jetzt näher dran ist an der 73-WM. In Marbella, wir haben es vor Hawaii schon besprochen, einfach die Rennen in London, was sie da gemacht hat, gegen eine Kate Waugh beim Laufen gewonnen und die da abgezogen. Das ist wirklich nah dran an dieser T100-Distanz und da war sie so stark dieses Jahr, dass ich glaube, dass so, also ich, bevor wir es dazu kommen, zu den Tipps, aber man hört es jetzt durch, Lucy ist auf jeden Fall meine Favoritin. Und ja, dahinter ist so wirklich das Feld komplett offen für mich, weil so Cat Matthews ist für mich so die Ironman Langdistanz-Königin, die das einfach.
Wobei sie auch schon Vize-Weltmeisterin auf der 73-Distanz war, auch letztes Jahr in Taupo, also nicht nur einmal. Und erinnere dich gerade, weil wir das angesprochen hatten, bei Mika, Zell am See, schwierige Strecke, das ist so ihr Home-Turf, ne? Also da hat sie auch Rennen absolut dominiert. Ich glaube tatsächlich, ich habe gestern Abend tatsächlich Breakfast with Bob gesehen und ich bin ja riesen Cat Matthews-Fan, ich sehe sie nicht auf dem Treppchen, weil ich glaube, dass die wirklich, die hat an dem zweiten Platz und an diesen 33, 34, 35 Sekunden mehr zu knappern, als man denkt. Also das hat sie auch gesagt, dass sie da wochenlang drüber nachgedacht hat, wo sie diese Zeit quasi hat liegen lassen. Die weiß, dass das eine riesengroße Chance war und da kann ich echt immer wieder Hell on Wheels zitieren. Das ist, wird mir immer mehr bewusst, wie schlau dieser Satz von ihm war, dass halt jeder Athlet so sein Zeitfenster hat und dieses Zeitfenster muss man nutzen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass Lucy Charles das Zeitfenster jetzt, dass das Zeitfenster zugeht. Aber ich glaube, das war wirklich auch eine riesengroße Chance. Natürlich auch mit dem Drama mit Taylor Nipp und Lucy Charles vorne und mit einer unfassbar starken Solveig Lofseth. Aber ich glaube, dass sie da tatsächlich doch mehr dran zu knappern hat. Und ich sehe sie tatsächlich nicht auf dem Podest diesmal. Also was mir auch ein bisschen, finde ich ein bisschen schade, aber ich glaube tatsächlich, dass diesmal nicht der Fall sein wird. Und ich gehe, was du sagst mit Lucy Charles, Taylor Nipp hat die letzten 73 Weltmeisterschaften gewonnen.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, dass gerade auch auf der Strecke, wobei in Paris beim Einzelzeitfahren ist sie technisch nicht so richtig gut gefahren, ne? Vielleicht setzt sie sich
Das war Regen, ne? Da setzt du dich in die Nesseln. Das war einfach Regen und das kannst du ausklammern,
glaube ich. Also ich glaube tatsächlich, dass Taylor Nipp Weltmeisterin wird.
Ich glaube, ja, die kannst du nicht das vierte Mal schreiben.
Das vierte Mal, ich glaube tatsächlich, dass Taylor Nipp das Ding gewinnt. Du hast natürlich absolut recht, was Lucy Charles anbelangt. Wäre natürlich, ich meine, das wäre geil, wenn die zwei das Ding unter sich ausmachen würden, nach dem Rennen in Kona. Also wenn das jemand verdient hätte, wären das wirklich die zwei, weil die halt einfach so gefightet haben da. Das wäre schon cool.
Ist die Frage, wie viel hat das Taylor Nipp gekostet? Die ist ja wirklich kollabiert, ne? Also wenn du so dehydrierst und
so freiwillig raus ist, Lucy auch nicht. Also ich weiß, ich glaube, die richtig viel gegeben hat sich das nicht, glaube ich, zwischen den beiden.
Ja, stimmt.
Aber das ist ja dann doch immer wieder faszinierend, wie schnell du dich dann davon erholst. Also gerade wenn du dann Ziel, ich meine, das ging mir oft so, Natriumchloridlösung bekommst, das ist schon crazy, wenn es ist halt einfach eine Dehydrierung, ne? Das ist halt einfach wirklich krass und es ist dann jetzt halt doch auch schon wieder, wie lange ist es her? 3 Wochen? 4 Wochen? Kona? 3 Wochen.
Erwischt du mich.
Ja. Drei Wochen ist auch nicht lang, ne?
Nee.
3 Wochen ist nicht lang. Wen haben wir denn da als 73-Spezialistin? Ellie Salthaus. Die sehe ich jetzt. Paula Findlay.
Na, ich bin super gespannt noch aus deutscher Sicht Tanja Neubert. ja. die hochkommt
Kurzdistanz
von der Kurzdistanz und einfach auch eine super starke Athletin ist. Und,
absolut.
Auch Steffen Justus Trainer wie bei Lena Meissner, ja. die ja dann auch beim ersten 70-3 ganz unbedarft dann Valencia rangegangen ist, Zweite geworden ist.
Caro Pole.
Oft auch genug aus deutscher gezeigt, Sicht
was sie, was gezeigt. Was sie drauf hat auf der 70-3-Distanz, also war auch schon 70-3-Europameisterin, richtig, richtig starke Athletin. Laura Jansen, auch Doppelschlag, Kona und Mabeya. Dann haben wir aus deutscher Sicht Bianca Bogen, Ricos Schwester. Auch, ich glaube jetzt sogar, ist sie zum zweiten Mal Mama geworden, ist noch gar nicht so lange her oder zum ersten Mal, auf jeden Fall.
Ich glaube zum ersten Mal.
Auf der Halbdistanz auch eine absolute Waffe, also das liegt in den Genen offensichtlich bei der Familie Bogen. Lena ist nicht am Start, hat sich dagegen entschieden. Die Saison war einfach zu lang und natürlich auch ein bisschen aufreibend mit der EM-Geschichte. Absolut. Und dann hast du gesagt, Tanja Neubert, das ist natürlich auch so ein Ding, könnte auch ganz, ganz, ganz vorne bei reinkommen. Also von den Deutschen sehe ich da auch, also könnte ich mir auch gut vorstellen, gerade Tanja, bei Caro weiß man auch nicht, was sie die Geschichte gekostet hat. Mental gesehen, ich meine, das war wirklich echt eine lange Geschichte, die da so hin und her gebrodelt hat.
Oh, ich glaube, das hat echt gekostet, beiden Athletinnen.
Ja.
Und ich glaube, das wird schwer, einfach da ja. wirklich dann 100% auch vom Kopf,
vom Mindset her,
an der Startlinie zu stehen, wirklich alles zu geben. Und das ist wirklich, ja, also Dark Horse für mich ganz klar Tanja Neubert. Weil einfach die auch eine kleine, leichte Athletin ist und auch diese Strecke, glaube ich, gut für sie wäre. Sie hatte eine echt starke Saison auch. Auf der Kurzdistanz, also wirklich viel so Top 10 oder 11., 12. Platz. Das ist,
schwarz-rot-goldene Brille auf. Die setze ich auf Platz 3. Also eins ist Taylor Nipp, zwei ist Tanja Neubert. Mhm. Jetzt ist die Frage, wer wird Zweiter?
Dann bleibt ihr ja...
Also bei mir. Bei mir natürlich.
Ja, ich habe Lucy auf der 1. Ich gehe jetzt einfach ins Risiko. Also entweder ist das Gleiche, die wird richtig gut sein, oder die ist halt wirklich noch von diesem Kona-Ding so kaputt, dass nichts geht. Das ist das, aber ich setze sie auf die 1.
2. Was ist mit Georgia Taylor Brown? Schillernde Persönlichkeit der ITU. Auch eine extrem gute Athletin, aber so auf 70-3-Distanz ja. nicht so, dass man sagen würde, die kommt ganz vorne rein, ne?
Nee, das ist auch so, die ist ja dann, ich meine auch, nee, würde ich nicht in den Top 3, auf den Top 3 setzen jetzt einfach. Also die hat ja noch nicht das Ding irgendwie mal auch T100 oder so abgeschossen, wo man jetzt sagt, ja, die ist auf jeden Fall da mit dabei. So eine Kate Waugh, wenn die starten würde oder so, die würde ich jetzt da mit reinsetzen. Tanja Neubert ist ja genauso, wie gesagt, Dark Horse, absolut. Mhm. Weiß man auch nicht, wie das jetzt dann wird am Ende des Tages, aber ich glaube,
die wird. Das weiß man.
Das weiß man. Ja, okay.
Das weiß man.
Dann muss sie auf die 3 setzen eigentlich.
Die wird Dritte. Habe ich ja.
Ja, muss ich dann ja auch, wenn man das weiß, dass sie das wird.
Ach so, ja. Pass auf, ich setze auf Platz 2. Du hast natürlich total recht. Also vom Favoritenkreis her könnte Lucy es werden. Cat Matthews könnte es natürlich auch. Das ist jetzt bei mir so ein voll. Bauchgefühl, wie es bei mir in Nizza mit Magnus Ditlev der Fall war. Deswegen setze ich jetzt mal Paula Findlay. Das ist auch so eine Bank auf der 70-3-Distanz. Die kann auch klettern. Bei den US-Amerikanerinnen, Kanadierinnen weiß man immer nicht, ob die dann echt Schiss haben vor der Geschwindigkeit. Auf der anderen Seite sind die mittlerweile auch so professionell geworden und das geht nur geradeaus, dass die kriegen das hin. Mhm. Also mein Podium, Taylor Nipp, vor Paula Findlay und Tanja Neubert. Das ist mein Tipp.
Ich tue mich echt schwer. Ich versuche gerade nochmal herauszufinden. Ich meine, Tanja ist schon mal auch eine Mitteldistanz gestartet, aber ich kann mich nicht genau erinnern, was das Ergebnis war. Aber kann auch sein, dass es die erste. Nee, die muss sich ja qualifiziert
Tanja
haben.
Tanja Neubert, das ist 73 WM.
Ja, ja, natürlich deswegen. Die
ist schon mal bei einer Mitteldistanz gestartet. Also über einen Ironman kannst du dich nicht mehr qualifizieren und über eine ITU-Distanz auch nicht mehr. Na klar hat die hat, also und ich glaube auch, ehrlich gesagt, hat die das Ding auch sehr souverän gewonnen.
Ja, das habe ich nämlich auch im Kopf. Deswegen überlege ich nämlich gerade, ob ich sie auf die 2 setze.
Ja.
Ich ziehe das jetzt weiter durch, mein Patriotismus. Ich setze wirklich Tanja auf die 2 und ich setze Cat auf die 3.
Spannend.
Nee, oh, Taylor. Nee, ich kann Taylor. Ah, Gott.
Na nee, komm. Dann. Obwohl, nee, du hast ja auf 1 hast du ja Lucy.
Lucy.
Ne?
Mhm.
Genau.
Lucy, Taylor, Tanja.
Lucy, Taylor, Tanja.
Nee, komm. Taylor, sage ich, die ist noch. Ich geh voll aufs Risiko. Nils, ich gehe voll aufs Risiko. Taylor ist noch. Die ist. Das hat zu viel gekostet in Hawaii. Lucy hat noch. Die wurde rausgenommen. Wurde rausgenommen von Reese und die hat's. Das war nicht ganz so schlimm wie bei Taylor. Lucy, Tanja, Cat. Ich bleib dabei. Ich gehe voll aufs Risiko. Ja.
Jetzt werde ich nervös. Ich habe nämlich gerade geguckt, wo Tanja Neubert sich qualifiziert hat und die hat sich beim 73 Bahrain im letzten Jahr, im Dezember, über Platz 2
yes.
qualifiziert. Und weißt du, wer da gewonnen hat? Georgia Taylor Brown. Und Caro Polis Dritter geworden. Eieieiei. Never bet against the champion. Nein, ich bin ja kein Hyopa. Ich habe es ja von Anfang an gesagt.
Nein, ja,
dass man die eigentlich auch.
Georgia Taylor, ja, aber du hast gesagt, aber auf der Mitteldistanz hat sie es noch nicht gezeigt, hast du gesagt.
Na gut, also.
Aber sie ist 73 Bahrain, das ist dieses komplett flache Ding, wo man auch nie immer weiß, fährt er vor dem führenden Dreiführungsfahrzeug oder
ja,
6 Motorräder?
Ja, sie ist auch in diesem Team bei Ryan. Also da waren die Führungsfahrzeuge.
Das muss ich noch erzählen. Das muss ich nochmal erzählen. Das ist so krass, diese Story, dieses Bahrain-Ding. Das hat, also Johnny Boy ist da auch immer gestartet und kam mal aus dem Wasser. Vor,
Schwimmcoach.
Ja, Schwimmcoach. Okay. Vor Alistair Brownie oder mit Alistair Brownie ist dann wirklich so in die Wechselzone gestürmt, weil er dann auch Erster raus sein wollte. Ist vorne als Erster rausgefahren und dann wurde er von einem Auto überholt und an diesem Auto am Hinterrad, also wirklich so an der Stoßstange war Alistair Brownie.
Alistair.
Und ist dann so weggefahren. Johann hat dann noch versucht, da in den Windschatten zu kommen, aber die hatten schon so ein Speed, so viel mehr drauf im Windschatten von diesem Auto, dass er keine Chance hatte, mehr damit mitzufahren. Und der war ja auch in diesem Team. Also, davon gehen wir jetzt einfach mal aus, Nils, zu unserer Ehrenrettung, dass das genau absolut. So war.
Absolut.
Nein, wir wollen hier keine Gerüchte und Vorwürfe ins Spiel.
Johnny
in die Welt
Boy
setzen.
Hatte mit Sicherheit auch wieder seine weiße Selfish-Badehose an. Das ist da auch nicht, das ist auch nicht so gern gesehen. Hatte er doch so ein Reel, was einem zum guten Schwimmern war, weißt du?
Weiße Badehose.
Da wollte ich eigentlich kommentieren, ganz wichtig ist, eine weiße Badehose anzuziehen und die muss richtig knapp sitzen. Aber er kann sich's ja auch erlauben, insofern ist das völlig in Ordnung. Ja, Johann ist echt, so. Der ist mit Alistair Brownie raus, der konnte richtig schwimmen, ne?
Alter, Johann ist...
Alter Schwede, Maschine.
Ja.
Wirklich Maschine.
Johann ist, ja, der ist ja auch unter, oder knapp unter 4, also unter 8 Stunden hat er auch schon Ironman gemacht und hat unter 4 Stunden Rad gefahren, glaube ich, knapp. Oder
Texas,
drüber
ne?
oder so in Texas, ja.
Als er damals, wie hieß der noch, der
Starikovic,
Starsky.
Ja. Starsky.
Alter Schwede. Genau.
Das war auch diese Story von Johann noch, wo er mit dem gefahren ist. Und in Texas, das war ja früher auf dieser Autobahn, wo es dann nach 90 Kilometer einen Wendepunkt gab.
Wir können Johann mal als Gast einladen.
Ja, müssen wir machen.
Das wäre auch eine gute Episode.
Müssen wir wirklich machen. Weil der hat dann erzählt, dass Starsky in diesem einen Wendepunkt, den es gab, wo er rumgefahren ist, ausgeklickt ist.
Weil das auf dem Highway so eine ganz, ganz enger Radius
ja,
ist.
Weißt du, 400 Meter Wendekreis. Und er klickt aus.
Das war auch ein geiler Typ, wie der gelaufen ist, ne? Also nicht Acker, sondern Starsky.
Ja.
Der hatte doch so ein Tier, wie so ein Dinosaurier. Aber ist auch, glaube ich, knapp unter 3 Stunden gelaufen. Schon echt krass. Also schon faszinierend, was der menschliche Körper so hergibt.
Ja, ich meine, das ist ja, du, bestes Beispiel ist wieder Solveig Lofset, wo man sieht, so, okay, das ist klar, Lauftechnik, Ökonomie und alles ist wichtig, aber es ist jetzt auch nicht so, wenn du nicht perfekt läufst, dass du keine Rennen gewinnen kannst, ne?
Nee, ja, wobei das jetzt ja bei Solveig Lofset, das liegt ja einfach nur daran, weil sie die Unterschenkel so ein bisschen zur Seite wirft. Aber wenn
du das siehst von so einem perfekten Laufbild her und von der Lautstärke.
Klar, wenn du sie jetzt mit einer Cat Matthews vergleichst oder mit einer Laura Philipp, dann sieht es natürlich schon anders aus, aber es ist jetzt also, Starajkovic sieht schon lauftechnisch anders aus als, als
ja, das als auf jeden Fall.
Lofstedt.
Aber auch ein Sanders, das geht halt viel.
Ja, ja, klar.
Auch wenn das wollte ich ja nur sagen. Wenn dein Lauftechnik nicht perfekt ist, geht trotzdem viel. Punkt.
Absolut, definitiv.
So, zurück zum Rennen. Wir haben die Tops getippt.
Wie war denn jetzt nochmal dein, das weißt du schon selber gar nicht mehr.
Lucy, Tanja, Cat. Ich gehe auf Risiko. Stimmt.
Genau.
Dass Taylor noch wirklich zu kaputt ist von diesem Hawaii-Desaster, nenne ich es jetzt einfach mal. Von diesem wirklich schlimmen Zusammenbruch. Also ich würde es ihr gönnen, dass sie da Redemption, sagt man, glaube ich, so schön, dass sie da wirklich jetzt einen raushaut in Marbella, weil sie sah ja lange einfach wie die sichere Siegerin da aus und hat ein unfassbares Rennen gemacht und 2 Kilometer vor der Finishline da zu kollabieren, jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, da kriege ich Gänsehaut. Also das ist einfach, wenn du das, überleg mal, dir tut alles weh, du führst WM auf Hawaii, der Heli über dir, du weißt, es sind nur noch 2 Kilometer. Ich muss nur noch vom Highway runter, nur noch Palani Road runter und dann geht nichts mehr und tilt. Alter.
Ja, aber nochmal, sie hatte halt einfach echt diesen Druck von hinten. Ich meine, die wird die Zeitinformation bekommen haben. Sie ist in 2 Verpflegungsstellen vorher sehr viel gegangen, hat sich sehr, sehr viel Zeit gelassen und in jeder Verpflegungsstelle hat sie 20, 30 Sekunden auf Solveig Lofstedt verloren. Und ich glaube tatsächlich, sie wusste, dass sie sich das nicht mehr erlauben kann. Und dann ist sie halt einfach die 1, 2 Verpflegungsstellen davor mehr oder weniger durchgelaufen und das ist dann halt, glaube ich, wirklich das, was quasi so dieses i-Tüpfelchen zu viel war. Das ist einfach krass und das ist also...
Ja, also mir geht es aber eher so darum,
es geht halt auch richtig hoch. Ja, Nicky Boy, es war aber noch, es war am Fuße des Anstiegs. Und das Ding, das zieht sich wirklich eklig hoch. Also das ist dann, und oben ist dann die Hannes Hawaii Tours Party Zone, da ist dann tatsächlich Kilometer 40 runter. Palani Road tut dann natürlich auch unfassbar weh. Ich finde, das hat man auch bei Laura wirklich sehr, sehr gut gesehen, wie ihr die Oberschenkel wehgetan haben beim Runterlaufen. Also die war da echt... auch wahrscheinlich kurz vor Krämpfen wie alle, Cat Matthews, unfassbar, wie die da runtergerannt ist. Also das war ja wirklich noch absolute Vorlage. Also unglaublich, wie man das am Ende eines 8,5-Stunden-Renns so hinbekommen kann, wie Cat Matthews das hinbekommen hat. Aber das ist dann halt auch nochmal fies. Und dann, wenn du unten bist, an der Hot Corner, dann ist es halt immer nochmal 1 Kilometer. Also das ist jetzt nicht so du...
Ja.
Du hast, weißt du, das ist schon... Ironman ist halt echt erst am Ziel vorbei. Das ist halt echt crazy. Und aber ich bin ja voll bei dir. Also das ist, aber du musst halt einfach konzentriert bleiben. Du musst halt, was ja auch Solveig Lofstedt gesagt hat, da hat sich ja die Situation auch innerhalb von 10 Sekunden verändert. Sie war die Jägerin. Auf einmal sitzt Taylor Nipp am Streckenrand und auf einmal ist sie die Gejagte. Weißt du, das ist ja vom Mindset her. Und sie hat ja auch gesagt, sie darf jetzt einfach keine Fehler mehr machen. Sie hat hochgerechnet, was muss sie laufen, um vor Cat Matthews ins Ziel zu kommen. Und war dann ja wirklich noch so klar zu sagen, ich laufe jetzt keinen Anschlag, damit mir nicht genau das Gleiche passiert wie Taylor Nipp und Lucy Charles, sondern ich laufe jetzt einfach eine Pace, die reicht, dass Cat Matthews mich nicht mehr holt, ich aber halt nicht am absoluten Limit laufe. Also das ist ja auch immer, wie cool ist das nach dem Rennen, was sie da absolviert hat. Also ich finde, das ist auch teilweise so ein klein bisschen zu kurz gekommen, weil halt einfach die Dramaturgie vorne so groß war durch das Aussteigen der beiden Schwimmradfahrmaschinen, nenne ich sie jetzt einfach mal. Also die halt einfach das ganze Rennen geprägt haben und das war ja wirklich Iron War 2.0 oder 3.0, also es war ja wirklich herausragend, wie die da Seite an Seite Richtung Energy Lab gelaufen sind und dramatischer geht's ja wirklich nicht. Und trotzdem hat Solveig Lofstedt halt einfach ein unfassbar starkes Rennen gemacht. Die ist unglaublich gut Rad gefahren, die ist Laura Philipp und Cat Matthews wirklich nicht um die Ohren gefahren, aber hat die halt einfach wirklich ganz, ganz, ganz deutlich deplatziert und ist dann halt auch distanziert, Entschuldige. Und ist dann tatsächlich einfach auch noch einen richtig, richtig, richtig starken Marathon gelaufen. Also das war schon einfach auch echt ein Brett. So, das ist, die ist schon zu Recht Kona-Champ. Das muss man
absolut
einfach sagen.
Nein, absolut.
Aber ich bin auch voll bei dir, was du gesagt hast. Ich glaube auch, dass tatsächlich A, die 70-3-Distanz nicht so die Paradedisziplin ist für eine Solveig-Lovset, was ja auch im Schwimmen einfach ein klein bisschen zu viel verliert auch einfach. Und dann glaube ich auch die Strecke, ich meine, sie ist ein...
Oh, überleg mal Jesolo, die ist da auch eine 1,16 gerannt, ne? Da hat sie ja auch klar, dominant gewonnen, also...
Aber das war halt auch eine ganz, ganz flache Radstrecke in Jesolo.
Ja, das stimmt. Du hast recht.
Also du musst ja immer die Kombination aus Radstrecke und dann der Laufstrecke sehen. Also ich bin auch davon überzeugt, die wird ein gutes Rennen machen. Also die wird mit Sicherheit vierte, fünfte, sechste werden. Das darf man halt auch nicht vergessen. Es geht halt auch immer noch um das Pro-Ranking, um das Ironman-Pro-Ranking, wo es halt auch um sehr, sehr viel Geld geht. Und wie hat Kat Matthews es gesagt, sie muss 6,5 Minuten hinter der Siegerin ins Ziel kommen, um sicher das Pro-Ranking zu gewinnen. Die Siegerin müsste dann aber Solveig-Lovset sein. Also die müsste irgendwie 6 Minuten 43 abnehmen, um dann halt im Ranking noch an ihr vorbeizugehen.
Ja, bei KB waren es 12 Minuten oder so, ne?
Genau, KB muss. Und auch dann ist ja zweiter, glaube ich, Kasper und dritter ist Gustav Iden. Ich weiß auch gar nicht, was Gustav Iden sich erlauben kann, damit er von Platz 3 quasi noch vom Thron gestoßen wird, vom Dreierthron. Aber da geht es halt auch richtig um Kohle, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen.
Absolut.
Also auch das haben die Athleten natürlich alle im Blick und das ist auch einer der Gründe, weswegen halt einfach jetzt so spät im Jahr, gerade auch nach Kona oder nach Nizza, noch so wahnsinnig viele Athleten am Start stehen, weil es halt einfach auch noch unheimlich viel Kohle geht. Aber es für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, 2 Jahre ist es jetzt her, dass es dieses Pro-Ranking gibt, die Pro-Series. Und wenn man das halt mal jetzt irgendwie auf so ein sportliches Battle münzen würde, würde ich sagen, dass tatsächlich Ironman der PTO gegenüber gewonnen hat. Wie siehst du das?
Ja, 100% würde ich unterschreiben. Also die Rennen oder diese Pro-Series, was sie natürlich macht und diesen Vorteil, den Ironman natürlich hat, einfach durch die Ironman-Rennen, die Langdistanzrennen noch und eben auch durch die WM auf Hawaii oder respektive Nizza dann, ist ja alles wieder zusammen auf Hawaii, ist da natürlich noch viel, viel mehr drin für den gemeinen Triathlon-Fan oder den, der selber Triathlon macht, weil natürlich so in dieser Fansicht noch der größte Fokus auch auf diesen Langdistanzrennen und auf diesen ikonischen Langdistanzrennen liegt und die sind einfach mit integriert. Und was diese Pro-Series dann natürlich macht, ist A, bei den Rennen, wo es um viel geht, bringt die dann automatisch ein gutes Starterfeld mit, weil natürlich du relativ viele Rennen einbringen kannst für die Punkte und dementsprechend dann, du kannst ja 3 Langdistanzen einbringen, ne? Das heißt, irgendwie, wenn du wirklich gewinnen willst oder vorne dabei sein willst, dann macht es schon Sinn, 3 Langdistanzen zu machen und die auch ordentlich und 2 Mitteldistanzen einzubringen. Und entsprechend sind dann natürlich die Rennen besetzt und auch so eine späte WM ist dann jetzt, wenn sie nicht gerade dann noch später ist und vielleicht am anderen Ende der Welt, sondern jetzt für die Europäer, was einfach die größte der Athleten sind, auch noch ein bisschen besser zu erreichen, dann sind die da auch noch alle voll am Start und gehen 3-4 Wochen nach Kona dann auch noch mal all in und gehen teilweise noch in die Höhe direkt nach Kona und bereiten sich halt auf die WM nochmal vor, nehmen das so als richtig geilen letzten Hit-Out und als Saisonabschluss nochmal, wo du jetzt sagst, also wenn man jetzt drauf guckt, ich kenne jetzt keinen, der sagt so, boah, ich habe voll Bock, jetzt noch T100 Dubai zu gucken. So, ne? Das ist, aber jetzt, Samstag Frauenstart, Sonntag Männerstart, jeweils um 7.30 Uhr geht's oder 7 Uhr, ja genau, 7.30 Uhr ist, glaube ich, Broadcast-Start und Race-Start ist 7.50 Uhr. Da habe ich Bock drauf. Weißt du, da gehe ich Samstagmorgen, gucke ich mir den Start an, dann gehe ich schwimmen und dann nach dem Schwimmen, wenn ich wiederkomme, setze ich mich auf die Rolle und mache den Livestream an und gucke das Laufen. So, ne, das ist, da habe ich richtig Bock drauf, selber mein Training so zu legen, dass ich dann auf der Rolle sitze und da dann das Rennen mir reinziehe und wirklich das live sehe, weil das ist auch nochmal, das hat die T100, finde ich, so ein bisschen gebracht, dass
die Coverage.
Die Coverage einfach auch bei Ironman deutlich besser geworden ist dadurch.
Absolut.
Und
absolut.
Ich finde halt, zum Angucken ist so eine Mitteldistanz mit diesen 3 Stunden irgendwas, 3,30, dann bei den Männern oder 3,40, 3,45 bei den Frauen, 3,50, je nach Strecke, ist halt einfach nochmal geiler, als ein Ironman zu gucken. Ironman verfolge ich dann gerne am Ticker oder gucke immer mal wieder rein und du fieberst so die ganze Zeit mit, aber das haben wir auch auf Hawaii gemerkt, dann so ein bisschen, das hat halt immer Längen. Und so rennen jetzt mit so Feldern, bam, bam, bam. Da wird nur was passieren die ganze Zeit, dass es einfach durchgehend spannend ist. Und wie du gesagt hast, wenn die dann Halbmarathon irgendwie die Top-Männer in der 3.10er-Pace rennen und die Top-Frauen in der 3.30er-Pace, das ist halt auch geil zum Angucken.
Ja, ja.
So, und das ist, da habe ich richtig Lust zu. Und das hat die Pro Series meiner Meinung nach einfach mit sich gebracht und da hat Ironman einfach was richtig, richtig Gutes hingestellt und für den Profisport.
Und auch die größeren Starterfelder, muss man auch sagen. Also das macht für mich auch einfach einen riesengroßen Unterschied, dass halt einfach in der PTO zu wenig Athleten starten. Also
ja, du hast diese Überraschung wenig, ne?
Genau, von der reinen Anzahl her. Also was ich wirklich sehr gut finde tatsächlich, ist die 20-Meter-Regelung. Das wäre auch wirklich nochmal ein Gamechanger bei der 70-3-Distanz, wenn man da anstelle der 12 Meter tatsächlich auf 20 Meter gehen würde. Das fände ich auch wirklich cool, weil dann halt einfach Athleten wie Rico, die halt exorbitant stark auf dem Rad sind, halt einfach doch auch nochmal andere Möglichkeiten haben. Weil bei 12 Metern hast du natürlich einen ganz anderen Draft als bei 20 Metern. Auf der anderen Seite, man muss halt einfach mit den Regeln so spielen, wie sie niedergeschrieben sind. Und Ironman ist nun mal 12 Meter. Jetzt hat man eine extrem anspruchsvolle Strecke. Das ist auch cool.
Ja, Kuchen müssen alle richtig treten, ne? Da bringt dir das absolut, nicht mehr viel.
Total, total. Also definitiv, das sehe ich auch ganz genauso. Also super, super spannend. Aber ich finde halt einfach die größeren Starterfelder und tatsächlich auch, und ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht bei mir jobbedingt ist, dass ich jetzt natürlich so die Informationen von den Athleten bekomme, die vor Ort sind, die starten, die ich trainieren darf, dass ich trotzdem immer das Gefühl habe, dass irgendwie so diese Atmosphäre durch die Altersklassenathleten einfach nochmal eine andere ist. Dass da halt wirklich die Amateure mit den Profis zusammen am Start stehen. Ich glaube, das ist jetzt gerade so, T100 London ist, glaube ich, so ein Rennen, die haben es echt gut geschafft. Ich glaube, da sind auch sehr viele Amateure am Start gewesen. Also da bewegen die sich schon in die richtige Richtung, aber halt einfach so dieses Hinfiebern, dass man halt einfach weiß, ich starte bei dem und dem Rennen und da sind dann halt einfach die Profis gemeinsam mit den Amateuren am Start. Das ist halt einfach dieses Einzigartige an diesem Sport, dass halt wirklich die Hobbyathleten mit den absoluten Superstars zusammen das gleiche Rennen machen. Und das ist halt etwas, was Ironman der T100-Serie auch einfach voraus hat. So, und ich finde, diese Atmosphäre, die dann herrscht vor Ort, das kommt irgendwie rüber. Also du siehst dann halt einfach, klar, es ist so die Bubble wieder, dass man dann halt auf Social Media natürlich vielen Leuten folgt, die dann halt jetzt irgendwie in Marbella vor Ort sind und die dann Bilder posten. Und
ich habe schon FOMO bekommen, wo du eben erzählt hast, da, ey, da hab ich gedacht, oh Mist, hätte man doch hinfahren müssen.
Ja, und das sind halt einfach wirklich auch so diese süßen Sachen, weißt du, irgendwie dann, ich weiß gar nicht, ob das hat Sonja mir das geschrieben oder war doch Leo das, bin irgendwie laufen gegangen, Taylor Nipp ist mir an der Promenade entgegengekommen und hat zurückgelacht, so. Und das klingt natürlich total Bravo und total albern, ja. Aber das kennt ja jeder, der diesen Sport macht, dass man selber dann irgendwie denkt, boah, ich starte hier bei einer WM, ich bin richtig fit und jogge dann da irgendwie in der Vorbelastung am Viererschnitt an der Promenade lang und denkt, ich bin richtig flott. Und dann kommt dann halt irgendwer so ein KB da mit dem 250er-Schnitt an dir vorbei und du denkst, Halleluja, das ist irgendwie, das ist ein anderer Sport. So. Und das ist halt einfach das, was es ausmacht, dieses Miteinander. Und das, da hat Ironman halt einfach wirklich nochmal ein anderes Fund als die PTO. Aber du hast total recht, also gerade was die Coverage anbelangt, nicht nur jetzt am Renntag, sondern auch im Vorfeld. Da hat die PTO echt super, super Job gemacht und hat Ironman noch wirklich herausgefordert. Ironman hat das angenommen und das ist ja eigentlich immer das Schöne daran. Also dieser blöde Satz, Konkurrenz belebt das Geschäft, aber das ist wirklich so. Also Ironman ist definitiv in den letzten 2-3 Jahren durch die PTO, was das anbelangt, besser geworden, hat eine wesentlich bessere Coverage. Und auch, klar, das liegt natürlich jetzt auch an dem WM-Titel von Laura, auch ARD wird das Ganze wieder live zeigen, was halt auch eine schöne Variante ist, weil man dann halt nicht alle 5 Minuten irgendwelche Werbung eingespielt bekommt und das ist schon cool. Also da entwickelt sich der Sport wirklich in eine ganz, ganz tolle Richtung. Nicht nur, dass es halt einfach immer populärer wird und dass mehr Leute diesen Sport machen, sondern dass halt auch die Möglichkeit, das am Screen zu konsumieren, halt immer größer wird. Also ja, ich werde auch definitiv, ich glaube Samstag werde ich relativ viel gucken können bei den Frauen, am Sonntag nicht ganz so viel, aber gerade was du gesagt hast bei der Halbdistanz, es ist wirklich so, das ist halt auch krass, wie schnell dann diese 3,5 Stunden um sind, ne? Also dann, keine Ahnung, sagt man beim Radfahren, ich gehe jetzt nochmal kurz zum Bäcker Brötchen holen, kommt wieder und dann sind es nur noch 30 Kilometer bis zur Wechselzone, dann kommt irgendwie ein spannender
Turn. Da kommst du nicht mehr weg vom Stream.
Da kommst du nicht mehr weg. So, und diese Halbmarathon, diese 1,6 bis 1,15, die sind halt einfach so schnell vorbei. Das ist super. Da hast du ein bisschen Drama noch, dann muss irgendeiner stehen bleiben oder was.
Ja, da musst du schon, wenn du aufs Klo musst, musst du schon schnell machen, dass du nicht so
krass. Mega.
Und kannst du nicht entspannt gehen.
Oder du nimmst das Telefon mit und dann kommst du vom Klo gar nicht mehr runter, weil du über das Telefon kommst.
Das geht natürlich auch. Aber ja, nee, hast du absolut gut zusammengefasst nochmal. Auch eine gute Frage nochmal so am Ende, kurz vor der WM, finde ich. Und da muss ich dir recht geben. Also bei mir zumindest, könnt ihr auch mal bei Spotify in die Kommentare hauen. Ich finde das immer, da passiert immer mehr Austausch mittlerweile, was ich super gut
ist
finde.
Cool.
Macht richtig Spaß. Bock. Also haut da auch mal gerne eure Meinung rein. Interessiert uns natürlich immer. Das ist richtig gut. Und übrigens, das ist auch noch apropos jetzt hier Kommentare und sonst was, müssen wir noch sagen, Nils. Leute, ihr müsst alle für uns abstimmen, wenn ihr bei uns im Pushing Limits Club seid. Triathlon Awards für die Software des Jahres. Leider stehen wir beim Trimark nicht in der Liste. Wir haben es nicht in die Liste geschafft. Wir wurden nicht ernst genommen. Aber es gibt ein Diss,
muss man sagen.
Ja, es ist wirklich.
Es ist, wie es ist. Es ist schon fies auch, finde ich. Also ich meine, da steckt viel Arbeit hinter. Und wird man dann einfach ignoriert, das ist gemein. Und das wäre cool, wenn das halt, stell dir mal vor, es wäre die Software des Jahres und du bist eigentlich gar nicht nominiert. So, aber es nutzen ja wirklich viele und ich meine, da steckt so viel Herzblut drin und so viel Arbeit auch. Das wäre cool.
Deswegen, es gibt da ein Feld, das ist offen. Da könnt ihr reinschreiben, Pushing Limits Club. Wer Lust hat, das zu machen, würden wir uns sehr, 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 sehr drüber freuen.
So. Einfach auch nur, damit wir einen Grund haben, nach Langen zu fahren.
Ja, so ist es. Nils hat schon Traumvorstellungen geschrieben, wollte sich schon einen italienischen Maßanzug machen lassen.
Nee, wir haben drei. Jan wäre dann ja auch dabei. Und dann gehen wir da. Ist Jan eigentlich genauso groß wie du?
Nee, kleiner.
Also sind wir dann so Orgelpfeifen wie die Daltons.
Ja, wie die Daltons. Perfekt. Ja. Perfekt.
Aber nicht im gestreiften Anzug, sondern dann in italienischen Maßanzügen. Pink, blau und hellblau. Das wäre cool. Und du hast gesagt, ich muss mir da doch so ein Brusttattoo stechen, weil ich irgendwie ein Hemd bis zur Brust aufmache. Aber ich glaube, das will auch gerade keiner sehen.
Doch, ich schon.
Du schon, ja. So, komm.
Wir machen das Ding zu heute.
Das war so ein guter Podcast. Heute mal ein bisschen kürzer, aber es muss auch mal sein. Und ganz kurz ist mir auch noch eingefallen, Nicky Boy.
Wir müssen übrigens nicht sagen, heute ein bisschen kürzer, weil wir anderthalb Stunden geredet haben und noch Intro und so kommt. Also, ne?
Ja, das stimmt. Hast du recht. Kurz. Ah, du bist halt der Profi. Was ich aber sagen wollte, ich werde dich an deine Worte erinnern, dass dich die 100 Bahrain und das Finale dann gar nicht interessiert. Wir sprechen uns wieder in drei, vier Wochen.
Es war provokant formuliert. So, tschüss.
Wenn wir denen genauso entgegenkriegen, wie der 73 wäre.
Ja, bis nächste Woche. Ciao.
Schönes Wochenende.